Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt.
Trotz Alternative.
So sieht's aus. Und ja, heute hatten wir ein bisschen Off-Topic dabei, relativ lang. Ich schreibe mal wirklich für die, die jetzt so super engstirnig sind, werde ich in die Beschreibung schreiben, ab wann der Beachvolleyball-Talk losgeht. Weil natürlich haben wir über das Wochenende der Fretschners geredet, über einen großartigen Steven van der Velle, der alles rasiert hat, über viele, viele Themen, die dazu noch gekommen sind. Das war, glaube ich, wieder eine runde Episode.
Mega, erschreckend rund. Wir waren vorher zugegeben so ein bisschen, naja, wird schon. Und jetzt muss ich uns, ich gebe uns einen neuen, wie du uns für den Stream am Wochenende. Also viel Spaß mit der Episode.
Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Stoklos will set. Survival of the fittest. Smith. Here comes Froha. Stop!
Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
I will destroy your career in this. Deutschland holt Gold! Deutschland.
Perfect in Sync mal wieder, grüß dich.
Haben wir gut zusammen runtergezählt oder nicht?
Ja, das war ganz klasse.
Ja? Also ich glaube, wir werden da besser. Ich habe immer das Gefühl, das läuft völlig, also das geht gar nicht. Also die Idee dahinter habe ich immer noch nicht verstanden. Für alle, die es nicht
wissen. Sehr gut, aber wir dürfen nicht zu sehr drüber reden. Von daher, das ist so ein Anhaltspunkt, den viele nicht verstehen, wie man einen Podcast gut produziert.
Okay. Ja, dann sage ich dazu gar nichts. Freut mich aber, deine Stimme mal wieder zu hören. Ich muss sagen, es wird von Woche zu Woche komischer, dieses Freitags hier.
Ich habe jetzt das Gefühl, also ich habe ein bisschen Angst davor, dass es wirklich jetzt durch die ganze Streamerei, Kommentiererei dazu führt, dass es für manche der Podcast nicht mehr so besonders ist, weil die auch schon denken, ach, schon wieder die Stimme und so. Langsam haben wir auch irgendwann genug. Meinst du, es wird passieren, dass die Leute da irgendwann satt sind, dass die Ohren dicht sind?
Also ich weiß nicht, ob du in den letzten Zeit mal geguckt hast, wie die Downloadzahlen sind. Ich würde eher das Gegenteil behaupten. Also die Downloadzahlen gehen nämlich mal wieder schön auf dem noch nie geworden. Ich glaube, wir waren noch nie so hoch im Durchschnitt jetzt die letzten zwei, drei Episoden.
Habe ich gar nicht reingeguckt, ehrlich gesagt. Ja, das sind ja gute Nachrichten.
Ja, also schön. Wir sind jetzt bei 640.000 im Schnitt. So.
Ja, wir fangen jetzt auch an mit so Fernsehzahlen. Wir denken klar, uns so auch immer. Und immer in 10.000 Schritten und dann aufrunden. Wir haben 1 Million Zuschauer pro Episode.
Ja, wir haben 1 Million. Und ab 1 wird aufgerundet auf 1 Million. Wir haben 1 Million Downloads pro Woche.
Ja gut, aber ich meine, das macht ja irgendwie Sinn, ne? Ich meine, wir lassen ja, das ist ja natürlich auch wieder das Geile bei Twitch, wir lassen da auch durchrattern. Wir droppen das eigentlich auch mal viel zu viel. Das ist mal richtig dumm, fällt mir mal gerade auf.
Ja.
Das ist ja ein Unding, dass wir nicht am Sonntag irgendwie mindestens nochmal 2, 3, 4 sagen und vor allem zum Abschluss nochmal sagen, morgen gibt's eine neue Podcast-Episode. Oh, das ist meine, ey. Da muss ich mir mal hinter die Ohren schreiben, dass wir das mal ein bisschen öfter machen.
Wir plagen eh zu wenig. Alle, die jetzt hier den Podcast so regelmäßig hören, sagen, nein, ihr plagt viel zu viel, ihr Schwachköpfe. Ihr sollt jetzt einfach nur über Volleyball reden und dann kann ich euch wieder ausmachen, hier den Bums. Mhm. Und wir plagen viel zu viel. Ja, aber das ist jetzt mittlerweile ist krass, weil wir sind irgendwie gefühlt, sind wir... Warte mal, deine letzte Woche. Du warst Freitag, Samstag, Sonntag durchgehend on stream beim Beachvolleyball.
Ja.
Montag hast du mal wieder deine eigene Streamerei da angeworfen, hast noch diesen Podcast hier aufgenommen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag warst du dann nochmal im Stream.
Ja, Dienstag, dann, Donnerstag. Also Montag Podcast, Dienstag Stream, Mittwoch Päusle gemacht, Donnerstag Stream und dann Freitag bis Sonntag wieder. Heute Abend wahrscheinlich wieder Stream. Also plus Podcast. Alter.
Ja, das ist das Geile, ne? Das ist halt irgendwie, was das Interessante an, also sagen wir zumindest an deinem Job ist, an meinem ja nicht, weil bei meine Hintergrundarbeit kriegt ja selbst ihr zum Teil nicht richtig mit, so weil ich immer für eine Scheiße hier auch machen muss. Aber was an deinem Job ja irgendwie geil ist, alles, was du machst, kann man auch irgendwie konsumieren, ne? Also nicht alles, aber also du bist ja irgendwie, das ist ja komplett gläsern.
Man sieht, dass ich was gemacht habe und hört, dass ich was gemacht habe. Ja, darauf spielt es jetzt, glaube ich, an, dass es bei dir nicht so sichtbar ist oft, wa?
Nee, wobei, also ich sag mal so, wer jetzt an dem ersten Wochenende in Düsseldorf mal zugeguckt hat und jetzt hat man schon gesehen, dass dahinter im Hintergrund zum Beispiel einfach mal ein Wohnzimmer entstanden ist. So, also so ein paar Sachen sieht man schon, aber definitiv viele halt auch.
Und ein sehr
halt
schönes Wohnzimmer inzwischen. Also da muss man wirklich sagen, großartig. Also wenn man mal guckt, da müssen wir uns halt wirklich nicht verstecken. Ich meine, ihr habt ja hoffentlich alle, die jetzt gerade zuhören, am Wochenende auch brav, nachdem wir fertig waren, ein bisschen AVP geschaut. Also Nummer 100 für unseren Phil. Also meine Fresse, ey, was für eine geile Story. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber die haben ja dann auch so ein Talk-Wohnzimmer und so weiter, wo die natürlich dann auch alle Spieler dann immer, weil die andere Zeiten haben und entspannter sind natürlich mit allem. Ich meine, die haben halt diese Partnerschaft mit Amazon Prime, was ja irgendwie auch ganz, ganz cool ist. Ist ja auch so quasi, ne, der große Bruder von Twitch und deswegen.
So sieht's aus.
Ist das ja alles ganz geil und haben da die Talks da immer am Start. Aber es sieht jetzt nicht so viel geiler aus als bei uns. Und wir gehen jetzt, müssen dann ja auf jeden Fall auch nochmal Pflanzen einkaufen mit den über 100 Euro, die da zusammengekommen sind. Und dann sieht's noch geiler aus.
Ja, wann machen wir das? Das ist jetzt hier, jetzt on air. So, wann machen wir das? Es wird wahrscheinlich wieder am Freitag um 12 Uhr wird es wahrscheinlich wieder losgehen. Das heißt, Freitag vorher, wann macht denn so ein Blumengeschäft auf?
Das ist eine gute Frage, wann so ein Blumengeschäft aufmacht, ne?
Gibt's Blumengeschäfte, haben Blumengeschäfte überhaupt schon auf oder haben die immer noch Corona? Ich weiß es doch gar nicht, Mann.
Oh, eigentlich muss man doch immer, das hat doch klar. Natürlich, die haben doch alle wieder auf.
Aber sind die nicht kaputt gegangen vielleicht alle? Also nicht nur die Blumen, sondern dann auch die Läden? Dann?
Vielleicht müssen wir doch zu Ikea gehen. Ich weiß, wir sollen lokale Läden. Gerade nach der Corona-Zeit ist ja wirklich. Also da muss man sich auch mal an der Nase packen. Und gerade an so einem kleinen Beispiel. Bevor man dann jetzt wirklich, ich habe es ja so lapidar dahin gesagt, weil es halt bisher oft der Fall war. Man ist halt bei Ikea, weil man irgendwie ein Möbelstück sich holt. Kennen ja jetzt viele Studenten oder auch so halt Leute. Ich meine, man geht halt da nicht immer in Möbelhaus X und holt sich da, keine Ahnung, für 7-8 Scheine irgendwie einen neuen kleinen Schrank. Und dann nimmst du halt mal eine Blume noch mit. Von daher habe ich halt direkt an Ikea gedacht, aber wirklich, gerade jetzt nach Corona.
Das ist eine scheiß Idee von dir gewesen.
An so einem Beispiel ist es halt wirklich gut zu sagen, man geht mal zu so einem lokalen Blumenladen und lässt da mal 120 Euro für Blumen so.
Ja, bin ich absolut dafür. Ich habe schon gedacht, was ist denn mit der Linksparzelle los? Was ist denn, was hat er denn neuerdings?
Ich bin,
jetzt geht er zu so einem großen Konzern oder was? Was ist denn da los?
Also mich jetzt hier komplett links einzuordnen, ist ja nach der Meinung von vielen absoluter Schwachsinn.
Stimmt, Entschuldigung, ich habe links und rechts, ich habe eine Links-Rechts-Schwäche, sorry, Dirk. Ja, aber das müssen wir auch machen. Komm, wann können wir? Die Scheiße ist, wann können wir denn? Du bist Donnerstag wahrscheinlich wieder am Stream, ne?
Ich muss mal gucken, wie der Plan ist. Eventuell gibt es auch eine Donnerstag-Anreise. Es wird. Ja, wir müssen das irgendwie machen.
Natürlich.
Das Gute ist ja jetzt, unser junger, talentierter Neuregisseur, der Ernie ja immer unter die Arme greift, der Julian, bringt ja so viel Ruhe jetzt in den Laden, dass ich das Gefühl habe, dass die guten alten T-Zeiten nicht mehr von 3 bis 4 Stunden inzwischen auf mal so eine entspannte Stunde vorher gegangen sind. Also klar, Freitag muss die Technik dann schon relativ früh stehen, aber ich könnte mir schon vorstellen, ich meine, wenn so, sagen wir mal so, ein Blumenladen macht vielleicht um 9 Uhr auf, was unrealistisch ist, aber vielleicht findet man einen, vielleicht 10. Dann fährt man da so hin, dass man um 10 da wirklich auf der Matte ist. Wir toben uns da 20 Minuten aus
nicht daran schon
und fahren dann wieder hin.
Scheitert es nicht schon um 10 da auf der Matte stehen?
Wieso?
Letztes Mal war hast du übrigens die Story schon gesehen? Soll ich deinen Kaffee dir am Freitag mitbringen eigentlich? Hast du gesehen die Story?
Mach ein paar Eiswürfel reinbringen mit. Das ist dein Eiskoffee. Machst du noch ein bisschen Sojamilch rein, dann ist quasi wie Starbucks.
Ich komme heute, dann kann man das für 6 Euro verkaufen.
Ich habe mich voll geärgert, Mann. Ohne Scheiß, sie haben mir schönen Kaffee gemacht, nachdem ja Freitag da IG First Martin und ich bei dir gepennt haben. Und da habe ich mir schönen Kaffee gemacht und dann hat mir im Auto festgestellt, Mann, ey, scheiße.
Ja, und ich habe erst jetzt heute Vormittag habe ich erst festgestellt, was ist denn das? Und dann habe ich überlegt, so, ja stimmt, ey, Dirk hatte so 2 Minuten vor Abfahrt, hatte der am Samstag hier die Maschine angeworfen.
Kaffee anzuschmeißen, ja.
Boah, das sieht richtig eklig aus, so einen Kaffee da 3 Tage so stehen zu lassen. Das war
wird auch nicht mehr allzu gut schmecken. Das ist eh so ein Phänomen.
Die Tasse kannst du wegschmeißen, glaube ich, würde ich sagen. Was? Also die, das ist richtig krass. Ich habe versucht, die auszuspülen und so dieser Rand da drin, der sah schon eklig aus. Ich bin halt
meinst du, Kaffee ist ungesund, oder was?
Ich würde jetzt mal behaupten, gesund ist es nicht. Also für mich, also Fakt ist, wenn ich Kaffee trinke, ist für viele andere erstmal unangenehm, weil ich dann nämlich aufgedreht bin mit meinem Koffein, als Koffeinjungfrau, so würde ich das mal formulieren.
Das ist krass, dass es da nicht so funktioniert, ne? Also beim Alkohol ist es ja schon immer so, dass man sagen muss, große Menschen müssen tendenziell mehr in sich reinschütten. Also klar, du hast eine Vergangenheit,
das ist
eine aber ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass ein Nils Ehlers mit seinen 2,1 Metern
kann aussaufen,
auch safe. Mit Sicherheit, obwohl er fast nie trinkt, dass der mit Sicherheit auch mindestens mal 10 Halbe trinken kann, ohne dass der umkippt, weil er halt einfach 2,1 Meter groß ist.
2,1 finde ich auch nach wie vor so geil von dir.
2,1, Aber dass das dann bei dir mit Koffein nicht so ist und schon so ganz geringe Mengen Koffein bei dir halt schon reichen, dass du völlig abgedreht bist, also das ist ein Achtel von dem Dirk von Classic. Also das geht halt eigentlich nicht.
Ja, aber es ist bei mir, ich habe das aber auch mit Schmerzmitteln so. Ich baue mir eine Ibo 200 rein und du kannst mich bei vollem Bewusstsein operieren und ich merke nichts. Bei Koffein ist das Gleiche. Ist aber auch so ein Thema, jetzt mal kurz Real Talk. Wir können danach nochmal zurück so ein bisschen ein bisschen off-topic. Mir fällt das ganz gut hier, weil ich diese ganzen Business-Podcasts jetzt hier diese Woche mache. Erzähle ich gleich auch nochmal. Ja, ich habe letzte Woche beim Doc, beziehungsweise beim Physio, und der ist halt auch, das ist wie bei meinem Handgelenk auch, ist es halt krass, dadurch, dass ich so ein weicher, also so von einfach ein weicher Typ bin, jetzt werden alle da sagen, der ist doch kein weicher Typ, der weicht was. Nein, ist er ja auch nicht, aber meine Gewebestruktur ist halt weich. Und das ist halt für so Verletzungen, gerade für so Muskelverletzungen oder so, die ich habe halt total geil, weil diese Vernarbung halt super schnell weggeht und das relativ schnell heilt. Deswegen kann ich zum Beispiel jetzt morgen trainiere ich bei Sinja und Kim, trainiere ich wieder mit. Zwar ohne Springen, damit das nicht so abrupt ist, aber ich kann schon wieder mittrainieren. Das ist zumindest jetzt der Plan. Morgen werde ich das mal ausprobieren. Das ist also bei mir anscheinend, ich weiß nicht, warum das bei Alkohol, ich glaube einfach bei Alkohol wäre es eigentlich genauso. Ich bin einfach so ein weicher Typ und deswegen wäre es auch bei Alkohol, aber ich habe halt einfach so Unmengen viel trainiert früher, dass ich halt einfach noch immer eine Maschine bin. Das ist wie so ein, wie Obelix, der mal irgendwie in den Zaubertrank gefallen ist oder so, weißt du? Das ist einfach, das wird nie weggehen. Das kann ich immer noch gut, vor allem mit Bierchen. Ja, ach, ich genieße das hier, Dirk. Ich finde es schön, dass wir über sowas reden können. Ich hatte gerade eine Stunde so eine, ja, dreiviertel Stunde, so eine Podcast-Aufnahme und ich habe, das war krass, vorher so ein Briefing bekommen.
Oha.
Und dann, ja. Und dann
was kam sagt man denn da so? Wie läuft denn so ein professioneller Podcast? Erzähl's mal.
Ja, ich habe also erstmal kamen da 8000 E-Mails im Vorfeld. Erstmal wird Terminabsprache hier und da und tralala und was auch immer. Aber da war, auf jeden Fall haben die einen guten Link geschickt, wo man so 4 Tonspuren gleichzeitig aufzeichnen kann. Das ist im Browser. Da finde ich gar nicht so schlecht. Das muss ich dir mal schicken. Das ist eine gute Sache eigentlich. Aber da ist halt der komplette Text drin, wie der die Einleitung macht und so, und der spricht die dann auch vor. Der spricht die nicht nach, so wie unser Einsprecher ja dann nachher ist. Wir schnippeln dann das heraus. Wir reden ja das, was ihr jetzt vor 10 Minuten gehört habt, reden wir ja nach der Episode ein, damit wir euch erzählen können, worüber wir gesprochen haben. Sonst macht es keinen Sinn, weil das könnte man machen, wenn man Episoden vorbereitet. Dann könnte man das so aufbauen, dass man sagt, worüber sprechen wir jetzt und dann loslegen. Funktioniert ja bei uns nicht. Und dann ist da so ein elendig langer Text, dann liest da so ein Typ vor, völlig auswendig gelernt, so und dann geht's auch vor allem so richtig seriös ab. Ich musste mich richtig zusammenreißen, weil ich so ein paar Sachen einfach, also es ging natürlich um die Beachliga. Es ging darum, wie wir so die Partner gewonnen haben und wie wir es überhaupt umgesetzt haben und mit Twitch und so. Ist auch alles interessant und mag für Business und was auch immer interessant sein, mag auch für uns in Zukunft sehr interessant sein, dass wir da irgendwie Reichweite kreieren und dass da vielleicht der ein oder andere, so wie es bei mir immer ist, sagt jetzt, boah, der Waldmann ist ja voll der Spacken, der dumme Sportler, und gibt vielleicht ein, zwei, sagen, hey, das ist ein witziger Typ. Und wenn die dann zufällig auch Interesse haben, irgendwie ihre Marke bei uns zu präsentieren, könnte das ja, deswegen mache ich das ja. Also es könnte schon sinnvoll, das zu tun, aber es war äußerst interessant, so einen Leitfaden zu haben, weil ganz ehrlich, das hat schon hier nicht funktioniert und die waren mega strukturiert. Du kannst dich an so einen Leitfaden, vielleicht liegt es an mir, aber vielleicht nur allgemein im Podcast, du kannst dich daran nicht halten, Mann. Das kannst du machen, wenn du...
Sollte man auch nicht. Also, weiß ich nicht.
Aber die haben das, die machen das halt. Ja, und ich habe das halt von Anfang an torpediert.
Wenn es um Business-Themen geht. Du hast es torpediert, geil.
Ja, ich habe halt immer mal so, dann habe ich mal die fünfte, also schon mal die fünfte Frage beantwortet, die ja eigentlich drinsteht. Die sind insgesamt so 10 Fragen, die man so durchgeht. Also ich bin gefühlt von 1 auf 6, dann auf 3. Dann habe ich eine Rückfrage gestellt, das war auch wieder... Also ich habe also nicht bewusst torpediert, aber gefühlt, vielleicht ist es aber auch, dass ich wurde auch als Podcast-Profi vorgestellt. Und was noch viel geiler ist, er hat auch einen eigenen Podcast. Und dann haben die Episodenbeschreibung von der letzten Episode vorgelesen. Und da haben wir von gesummte Ärsche und Hodengates in der Episodenbeschreibung hast du reingeschrieben, da hier freigelegte Hoden und gesummte Ärsche oder sowas. Und das wurde vorgelesen. Das ist mit unter der Anfang dieses Podcasts, wo ich so dachte, oh Mann, ey, da haben sie sich genau die falsche Episodenbeschreibung rausgesucht, um die vorzulesen.
Ja, ob die so oft besser ist, die nächste Frage, ne? Ja.
Ja, aber die war jetzt schon sehr hart mit freigelegten Hoden. Das haben wir selten in der Episodenbeschreibung, muss man auch mal ganz klar sagen. Also komm. Und das ist auf jeden Fall, war eine interessante Experience. Werde ich diese Woche noch zweimal noch machen. Einmal sogar mit Video und bin mal gespannt. Ja, komplett, also wirklich. Ist auch gut, dass ich gestern keine Kamera und keinen Camlink mitgenommen habe, deswegen mache ich das schön mit meiner hässlichen Facecam hier vom Laptop.
Oh nein.
Ja, das wird eine Riesenkatastrophe. Ja. Ich bin wieder super vorbereitet. Ja, auf jeden Fall genieße ich das gerade, dir das jetzt auch so erzählen zu können, weil das wirklich, ich habe ganz schön geschwitzt, weil ich mich so zusammenreißen musste bei manchen Themen.
Ja, das ist schön, dass wir hier aber so. Das holst du danach dann den Leuten zu erzählen, wo sie das eventuell hören können oder was, weil jetzt bestimmt schon wieder, also wenn der Chat jetzt aktiv wäre, würde kommen, wo kann man das dann hören?
Ja, hast du Link? Ja. Das Geile ist ja, wenn wir jetzt gleich aufhören zu reden, ist das Ding 10 Minuten später online so ungefähr. Die brauchen jetzt eine Woche. Ich muss denen noch ein Bild schicken für das Cover und irgendwas. Aber ich packe das auf meine Social-Media-Sachen, packe ich das drauf, könnt ihr euch anhören. Wird auf jeden Fall mal anders. Da lernt ihr einen etwas anderen Alex Walkenhorst kennen. So möchte ich das mal formulieren. Aber nehmt es mir nicht übel, okay? Bitte.
Ich kann es mir gut vorstellen. Du hast da echt einen guten Schalter. Also das muss man sich auch antrainieren. Da bin ich echt krass, ne? Legen viele einem auch als negativ aus, weil das dann so fake wirkt. Aber das ist ja an sich schon eine Qualität, umschalten zu können und dann, du würdest jetzt sagen, in so einen Business-Talk dann überzugehen und dann vielleicht auch dann so ein bisschen anders zu sein. Also nicht eine komplett andere Person, aber halt in einem anders Modus zu gehen. Und das ist jetzt ja, fällt mir sehr schwer, muss man da auf jeden Fall sagen. Also ich bleib da dann tendenziell eher komplett authentisch, was nicht immer positiv ist, aber von daher, ja, das ist schon interessant, ich kann es mir vorstellen.
Ja, so sieht es nämlich aus. Und dann ist aber hier, was haben wir noch? Du bist jetzt mein Kummerkasten. Ich muss auch mal hier Unterkunft in Hamburg und so, müssen wir jetzt auch alles klären. Bleiben wir jetzt die Woche über in Hamburg? Machen wir das? Sind wir dann eine ganze Woche in Hamburg? Muss ich dann auch klären, dass ich da trainieren kann, dann muss Tommy auch mitkommen. wäre eine gute Sache. Das sind alles so Sachen, die ich jetzt gerade wieder hier klären muss.
Ah, okay. Och,
das ist alles, mal eine andere Frage. Kannst du nicht irgendwas davon übernehmen? Worauf hättest du denn mal Lust, Dirk?
Mir so eine geile, mit Budget mir eine gute Villa auszusuchen. Das würde ich machen. Genau. Da sehe ich mich.
Dann hast du gestern Montes Stream geguckt oder was? Gestern hat er sich sein Urlaubshäuser angeguckt auf Malle. Ach, da hat er auch Villa mit Budget rausgesucht.
Ich habe vorhin nachgeschaut. Das mache ich, ja, okay. Mach ich immer ganz gerne, wenn ich hier so nebenbei so Kleinscheiß mache, / arbeite, dann lasse ich mir nebenbei auf dem zweiten Screen, lasse ich immer so ein bisschen das Wort von Monte da so mal laufen und ab und zu wird es dann halt interessant. Aber so weit bin ich dann scheinbar nicht gekommen.
Nee, es war relativ spät, das war irgendwie gegen 23:30 oder sowas, da habe ich auch kurz reingeschaltet. War amüsant, so eine Woche, einfach so eine Villa, 15.000 Euro. Und dann sagt er, nee, ist scheiße, die hat keinen direkten privaten Strandzugang und dann hat er doch eine für 20.000 Euro.
So ein geiler Typ, ne? Weil gerade ist ja wieder, also es ist ja gerade ein bisschen, es war kurz vorm Skandal, was Monte anging. Da waren jetzt viele Themen und er hat sich jetzt mehrfach auch geäußert, ja, ist jetzt auch gerade schwierig, ich habe so viele Ausgaben, weil irgendwie halt ja ein Haus für mehrere Millionen gekauft. Dann kommt halt natürlich so Dinge wie Maklergebühr, knapp 100.000 dazu und so viele Kosten und dass selbst so ein Monte, der natürlich sehr gut verdient, langsam ein bisschen ins Schwitzen kommt und jetzt war fast der Skandal, es gibt irgendwie so ein scheiß Online-Spiel, was halt wirklich offensichtlich Abzocke und Schmutz ist und ja, einfach die User, die Spieler einfach ausnimmt. Also wirklich so eine richtig dreckige, schmutzige Geschichte, wo er sich dann auch mal klar positioniert hat und gesagt hat, macht das bitte nicht. Und alle Streamer, die dafür Werbung machen, sind quasi ein 30er, das ist ehrenlos, macht man nicht. Was war jetzt von der Woche? Auf einmal hieß es bei Monte, ja, ich mache jetzt übrigens, nächstes Wochenende mache ich da ein Placement für genau das Spiel. Er meinte aber schon so ganz offen, ja, ey, ich hatte jetzt viele Kosten, so, die bieten echt viel Geld und da muss ich jetzt eigentlich mal ja sagen und wollte dann irgendwie da so einen komischen Deal machen, dass er dann sehr hochprozentig irgendwie fast, also ich glaube, er hätte fast 40% von den Einnahmen, wollte er dann wieder per Giveaways an seinen Stream ausschütten, um da so ein bisschen so ein Trostpflaster gleich, also wissend, dass es richtiger Rotz ist, das trotzdem eingehen. Dann, und jetzt sind die Zahlen rausgekommen, er hätte dafür, dass er 45 Minuten lang ein Spiel gespielt hätte in seinem Stream. Ja. 45 Minuten, halte ich fest, fast 100.000 Euro bekommen.
Ja, hätte ich jetzt gesagt.
100.000 Euro für 45 Minuten einfach nur irgendein Spiel spielen, was halt scheiße ist und dann dafür Werbung machen und hoffen, dass dann irgendwie ein paar Tausend an der Scheiße da hängen bleiben. Ey, das ist so heftig.
Ja, das ist ein Paralleluniversum. Das ist ungreifbar. Das ist für mich auch immer noch ungreifbar. Auch wenn ich mich immer mehr darauf einlasse. Aber naja, das ist einfach nur krank. Ja, ich habe jetzt mein Sockengame ziehe ich jetzt übrigens durch erstmal eine Zeit lang. Dirk, du hast mich überzeugt. Für alle, die es im Stream nicht mitgekriegt haben, Dirk hat sich über meine wie nennt man das, Füßlinge oder so lustig gemacht.
Ja, weil du so hohe Füßlinge hast. Das ist echt, das macht man nicht mehr. Das geht nicht.
Ja, ich weiß doch, das ist mir auch scheißegal. Hast du mich schon mal bei einem offiziellen Termin gesehen, wo ich so rumgelaufen bin? Nein. Bei einem, wo ich irgendwo, dann habe ich schon da weiße, ganz, ganz tiefe, so dass man wirklich gar nichts sieht, wenn ich eine kurze Ohrsohren habe oder sowas. Das mache ich schon. Also komm, den Vorwurf kannst du mir jetzt nicht machen, dass ich irgendwie die schwarzen bis zum Knöchel habe und dann die weißen Sneaker darunter. So schlimm ist bei mir auch nicht, Digga. Wirklich nicht. Wirklich jetzt nicht.
Ja,
so, auf jeden Fall. Ich muss jetzt mal dieses Tennissocken, ich bin immer noch kein Freund davon, dieses Tennissocken-Game da mal, ich versuche das mal eine Zeit lang. Ich habe mir jetzt drei Paar Tennissocken bestellt, so. Das erste Mal in meinem Leben Tennissocken gekauft.
Das ist geil. Wir müssten mal das sind immer gute Ideen. Ich hatte ja irgendwann mal, jetzt geht's schon wieder auf Bier natürlich hinaus, nachdem du ja übel Nachrede betrieben hast bei letztem Stream. Meine Mama hat sich, soll ich mal vorlesen, was meine Mutter mir geschrieben hat? Ja. Meine Mama hat mir heute geschrieben, also erstmal so, sie hat sich jetzt noch einen Twitch-Account zugelegt, hat uns abonniert.
Cool.
Und mit Chatten hat sie sich noch nicht getraut, aber macht sie vielleicht nächstes Wochenende.
Nice.
Und dann so ging's ein bisschen weiter. Und jetzt kommt's Folgendes. Ich weiß, dass es nur Spaß ist, aber dein Alex braucht bald mal welche auf die Finger, sonst glauben halt wirklich alle, du trinkst diese Unmengen Bier. Liebe Grüße, Mutti.
Vor allem Unmengen, ich habe doch nur so 10 oder so gesagt. Also jetzt sag mal ehrlich, okay, auch unabhängig davon, dass es natürlich, dass du an beiden Tagen, wo ich dir irgendwie in den Mund gelegt habe, dass du 10, 12 Bier getrunken hattest oder so, dass du da weit von entfernt warst und dass es wirklich nur Dummlaberei war. Aber 10,03er sind jetzt auch keine Unmengen Bier. So, ich meine, über einen Tag abends um 19 Uhr, wenn man ein bisschen
Daydrinking macht, kann man. Du musst jetzt da auch mal aus deiner über 2 Meter Blase rausgehen.
Nee, Digga, also du kannst ja wohl 10
über den Tag verteilt. Trinken. Über den Tag verteilt würde ich auch jetzt, das gibt schon wieder Gegenwind. Aber da stehe ich auch zu. Über den Tag verteilt sind 10 Bier auf jeden Fall keine Unmengen. Also muss man sagen, das ist keine Menge, die man natürlich mehrfach in der Woche, / jeden Tag trinken sollte.
Das ist auf
klar.
Gar keinen Fall.
Aber an sich, in der Blase eines Tages, an dem man sich entscheidet, Alkohol zu trinken, gehe ich mit, dass 10 kleine Biere über den Tag verteilt, wie gesagt, von mittags bis abends, jetzt auch nicht so riesig sind. Und wie gesagt, da war ich weit davon entfernt.
Ja, so. Das ist es nämlich. Also da kannst du, also, dass deine Mutter nicht weiß, wie viel Bier du trinken kannst über so einen Tag, das verwundert mich eher.
Wir sind dann immer so, das war doch mal die Zeit mit Sir Hannah Thegen damals, der ist zum Wochenende gekommen oder beziehungsweise eine Nacht geblieben und dann immer so, wir sind jeweils mit einem 30er Kasten Nörten Hardenberger da auf der Front Porch, standen wir dann und so, hallo.
Ja, so ist doch die traurige Wahrheit unserer Jugend. So, jeder, lass mal heute einen trinken, jeder bringt eine Kiste Bier mit. So ist doch.
Also heutzutage, die richtige Jugend trinkt ja gar nicht mehr so richtig. Jetzt siehst du ja auch hier so Martin, heftig, ne? Der trinkt ja auch mal ein Bier, auch mal ein Radler, aber selbst wenn der an sich Bock hat, der trinkt dann echt immer so, der trinkt so 2-3 Bier höchstens. Und dann ist so für ihn durch, weil er irgendwie, das ist out, ey. Also, saufen ist einfach, irgendwie ein bisschen out. Das ist so, das war so unsere Generation.
Ich glaube, wir haben ja gesoffen, um irgendwie die Hemmschwelle runterzupacken, damit wir irgendwelche Weiber ansprechen können oder so, ne? Ich glaube, also da macht man, ja, ist doch so. Also ich glaube nicht bewusst, aber man hat, glaube ich, irgendwann über den Suff gemerkt, dass es da immer besser läuft, auch weil die Mädels wahrscheinlich parallel getrunken haben. So, ist ja einfach so. Und ich glaube einfach, durch die ganzen digitalen Sachen, hatten wir übrigens gestern noch als Thema, als du schon weg warst, durch diese ganzen Möglichkeiten der digitalen Ansprache braucht man diesen Hemmschwellenüberbrücker gar nicht, weil den hat man ja schon in seinem Smartphone eingebaut, ne? Und deswegen glaube ich, ist wirklich ein großer Grund, Alkohol zu trinken, oder ein großer Benefit von Alkohol ist einfach abgesetzt. So, Ende aus. Glaube ich wirklich. Also es ist jetzt eine Mutmaßung, aber könnte schon eine Erklärung sein. Die, für mich klingt die gerade logisch.
Ja, ich glaube, so beim Thema rausgehen ist das immer noch so, aber das stimmt schon. Also wir haben nochmal so kurz festgestellt an diesem Beispiel Tinder und Co., wie krass einfach dieser Generationsunterschied ist so zwischen uns, 88er Baujahr, und halt einem Svenny. Das ist einfach wirklich mal wieder eine ganz andere heftige Geschichte. Wenn du dir da mal reinziehst, ja, was wir da so für Aufgaben hatten, dass bei mir losging, dass so die ersten Online-Flirts mal waren, dass ich einmal am Tag durfte ich eine Stunde rüber zu meinem Bruder und dann durfte ich mich über AOL, über Freiminuten oder so, durfte ich mich einloggen und habe so eine Stunde ICQ vielleicht mit so 1-2 Mädels aus der Nachbarklasse geschrieben. Ja, und hier ab 15, 16 tindert jeder wie ein Großer, obwohl Tinder ist bestimmt eigentlich ab 18 und so, ne? Aber ihr wisst ja, was ich meine, so. Oder sexten sich da wild hin und her, das ist ja ganz verrückt.
Ja, das ist schon echt heftig. Das müssen wir akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, dass wir alt werden. Wann hast du eigentlich Geburtstag? Ich habe jetzt Donnerstag.
Oktober.
Ja, ach, du hast erst im Oktober. Dann bist du quasi der Jüngste von uns.
Ja, ich bin der
Benjamin. Er ist jetzt 33 geworden. Ja. Ich werde jetzt 32. Wir sind wirklich, also, ich kenne deine Prime-Thematik. Du kannst sie gerne auch nochmal aufräumen, wenn du möchtest. Aber wir sind schon echt jetzt langsam, also wie lange wollen wir das denn noch durchziehen mit diesem Berufsjugendlichen sein? Also das ist ja irgendwann auch mal, also langsam, also jetzt glaube ich, jetzt fängt es bei mir so an ab Donnerstag, wo ich so sage, ey, boah, also müsstest du mal irgendwas Gescheites machen in deinem Leben, weil kann doch nicht so weitergehen, ey.
Boah, das ist doch ganz gescheit. Also wenn man das als Base sieht von etwas dann noch Größeren, was gerade passiert, ist das doch
nicht so gescheit, aber oder? Da sind wir auch eher durch Zufall hingekommen. Jetzt so eine Pandemie und eine geisterkranke Idee hat uns irgendwie zu einem Business Case verholfen, dass wir irgendwann mal so tun könnten, als wären wir nicht Berufsjugendliche oder was. Willst du das jetzt als geplantes Erwachsenwerden rechtfertigen oder was?
Ja, so läuft das. Man wirft Scheiß an die Wand und irgendwann bleibt was kleben. Das ist gut.
Wo kommt der Spruch denn her?
Ja, so läuft das. Aber Ernie ist echt alt. Also der muss auch wirklich mal gucken. Und dann ist auch, ich weiß auch nicht, wie lange der das noch, also Volleyballkarriere ja eh sehr fraglich, ob das nochmal was wird.
Absolut fraglich.
Und Modelkarriere, also ob du dann irgendwann auch so, wird er dann so ein Model für so Altmännersachen? Für so Gesichtcremes so? Für
hat er sich jetzt gekauft, hat er gesagt, ne?
Hat er sich durch. Gekauft. Also ich nutze jetzt durch Zufall Hyaluron, aber er ist halt wirklich am Start. Das war jetzt so geil. Ich meinte das nur so aus Spaß, weil irgendwie Sarah hatte das mal hier angeschleppt und meinte so hier, weil
was
ich
ist
immer,
das
wenn
denn?
Ich, Mann, ich weiß es noch nicht mal. Und dann hat sie mir halt erklärt.
Warum sagst du dann solche Wörter?
Hyaluron heißt das. Das ist
aber was kann
Hyaluronsäure.
Das denn?
Das ist irgendwie so feuchtigkeitsspendend oder so. Das wirkt so wie, da hast du schon letztes Mal drüber gelacht, es wirkt wie dickes Wasser. Du nimmst dickes Wasser aus so einer Pipette, machst es dir auf die Hände und reibst dir das ein. Und es fühlt sich so ganz gut an. Aber das ist wirklich das war halt das Geile, weil ich das dann so meinte, weil eigentlich nur, wenn ich halt viel in der Sonne bin, das ist immer empfindliche Haut, dann kann ich mir nicht irgendwie Nivea ins Gesicht schmieren, weil dann komplett hier die Pickel wie beim 14-Jährigen kommen. Und dann nehme ich immer noch so Wassercremes oder so, um mal ein bisschen Feuchtigkeit für die Haut zu haben. Übrigens, Feuchtigkeit für die Haut, massiv overrated. Also Bodylotion Emotions, großer Schmutz, werft es alle in die Tonne, braucht euer Körper nicht. Genauso wenig wie Labellos.
Funkansage.
Ja, ist so. Body Lotions, ja, ganz großer Schmutz, Labello und alle Lippenpflegeprodukte, auch großer Schmutz. Wenn du Neurodermitis hast, so wie Sir Arne Tegen, dann brauchst du Produkte. Aber wenn du normale, gesunde Haut hast, dann brauchst du gar nichts. Ja, worauf wollte ich hinaus? Ach so, ja genau, das ist der einzige Punkt. Und dann meinte ich aus Spaß, eigentlich wirklich aus Gag, meinte ich das mit dem Hyaluron. Und auf einmal leuchten die Augen bei Daniel.
Ja,
er genau. So, ach, du nimmst jetzt auch sowas? Ja, ich nehme ja hier XYZ. Und ich dachte so, ja, bei mir war es eigentlich eher ein Zufall, Digga. Aber krass, dass du das unterwegs bist.
Ja gut, ey, der verdient halt sein Geld über das Aussehen. Und wir sehen jetzt langsam alle aus. Es ist einfach so. Also es geht steil bergab. Was nimmst du? Eine Frage noch, bevor wir vielleicht auch noch über Volleyball sprechen. Eine Frage habe ich noch. Was nimmst du so für, du nimmst doch auch keine so Pflegeprodukte oder sowas, oder?
Nein, gar nichts, wie gesagt. Ja, absolut gar nichts. Also ja, halt ich so ein paar nicht. Haarprodukte oder so vielleicht. Also
ich putze mir die Zähne und schmier mir meine Strandmatte
irgendwie noch ein bisschen nach oben zu bringen, aber ansonsten gar nichts. Nee.
Okay, ja, dann bin ich beruhigt. Ich dachte schon, das ist glaube ich auch dieses Altwerden, aber ich wehr mich nicht gegen, ich versuche nur auch die jüngeren Sachen noch weiter mitzumachen. Vielleicht ist das so ein letzter Strom, an dem ich mich festhalte, ne? Ich weiß, ich werde alt und ich versuche mich jetzt mehr auf die Jüngeren einzulassen. Ich habe keine Ahnung, oder noch mehr auf die Jüngeren einzulassen. Deswegen trage ich jetzt auch Tennissocken, neuerdings.
Ja, ist gut. Also so. Wie gesagt, um das nochmal aufzuklären, es gibt einfach nur, für alle, die jetzt vielleicht ähnlich schrankmäßig oder auch so. Bei dir ist es ja nicht, dass du ein Boomer ein wärst in dem Thema. Bei dir ist einfach so, ja, ist mir halt maximal unwichtig und setze ich mich damit wirklich auseinander. Aber für alle, die es interessiert, es gibt halt zwei Wege, aktuell Socken zu tragen. Das heißt, entweder gar keine oder so, dass man sie wirklich nicht sieht, oder eine gute alte Tennissocke und man zieht sie hoch. Zwei Optionen.
Aber eine weiße, euch. Oder? Oder eine schwarze auch?
Je nach Outfit. Bunt natürlich auch ganz gerne, was jetzt nicht so dein Ding ist, aber eigentlich weiß momentan. Weiße Tennissocke ist gut.
Ja gut, ich habe mir jetzt so ein Dreierpack weiße Tennissocken bestellt. Ich muss das mal durchziehen. Mich stört's ein bisschen, muss ich sagen, an der Wade da unten. Aber ich werde nächste Woche mal rückmelden, wie es dann so war. Ja.
Gewöhnst dich dran. So, wollen wir jetzt, ach so, übrigens Prime, dann machen wir es jetzt direkt. Also ich wollte gerade Werbung für Twitch Prime machen, nee, das bringt hier gerade nichts. Nee, ich glaube, alle, die hier zuhören, die haben das schon verstanden inzwischen. Ja, aber physische Prime, dann sind wir doch wieder bei der EVP. Nick Lucena, Phil Dahlhauser, beide 40 Jahre, gewinnen jetzt schon wieder das Turnier. Komplett Rasur, Nassrasur. Ja. Guck dir Nick Lucena an, der ist ja sowas von einem Saft. Also entweder hat er jetzt irgendwas gestopft und die MVP scheißt drauf und denen ist egal, dass der irgendwie gerade Testo-E-Kur macht und noch ein paar Wachstumshormone. Aber der sieht ja so gut aus wie noch nie. Der ist ja so fit. Phil ist wieder fit und die sind richtig, richtig gut. Also ob die jetzt hier, ob es jetzt wirklich der Push ist in Richtung Olympia 2021, wofür sie ja noch ein paar sehr gute Ergebnisse bräuchten. Aber also konnte ich drei Teller von essen, wirklich das zu sehen. Wie gesagt, der 100. Sieg von Phil und dann ja auch, also der 100. wieder mit Nick. Der erste war ja auch mit Nick. Ist einfach
das
eine
ist
schöne
Story. Das ist die geilste Story daran. Ja. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass er die, also das hatte ich, ich glaube, ich hatte es schon mal gehört, aber ich wusste nicht, dass sie wirklich das allererste Ding hatten, die auch zusammen gewonnen.
Ja.
Und jetzt den 100. von Phil hat Nick wieder an seiner Seite. Das ist auch eine Story, ey, das schreibt nur der Sport, sag ich dir ganz ehrlich. Das ist ja unfassbar. Ja, und ich habe auch, ich meine, gut, Jack Gibb hat nicht gut gespielt im Finale, so. Ich weiß nicht, wer es jetzt alles gesehen hat. Wir müssen jetzt nicht tief ins Detail gehen, aber Gibb Crab zu 9 und zu 15 zu vergewaltigen, ist schon ein Fund. Also, das ist schon aller Ehren wert. Deswegen, ey, an der Stelle, boah. Also mit der Form erstmal, wenn nochmal irgendwann internationale Turniere sind, dann werden die ihre Ergebnisse machen. Dann wird es halt auch vor allem, also, dann wird's halt wirklich, wirklich ganz, ganz dünn für Crab Born. Das hatten wir ja schon immer das Thema im Olympia-Ranking. Aber so, ich find's auch so geil. Ich suchte jeden einzelnen kleinen Clip, selbst auf Bounce Beach, suchte ich jeden kleinen Clip, um irgendwie dieses Event da irgendwie wahrzunehmen. Auch Casey Patterson, der sich einfach wieder komplett selber kommentiert und was auch immer. Es ist nur geil. Ich find AVP nur geil. Wie die Court aufgebaut haben, wie die alles da aufrichten, es ist einfach, selbst die
müssen auch mal, warum haben wir das jetzt eigentlich auch noch nicht gemacht jetzt bisher? Wir machen jetzt mal nächstes Wochenende wirklich, am Samstagabend ist doch wieder, oder? Oder haben die jetzt eine Woche Pause? Also die haben ja noch einen dritten Cup.
Ich glaube, der müsste jetzt auch dieses Wochenende nochmal sein.
Auch dieses Wochenende, ne? Ja. Weil das ist ja auch ein geiles System, die haben ja dann quasi auch so ein, wie bei Mario Kart, so ein Punktesammelsystem und sollten jetzt Phil und Nick irgendwie, also wenn sie Zweiter werden oder natürlich auch wieder Erster, ich glaube Dritter reicht sogar auch, dann sind sie halt auch die Gesamtsieger dieser Cup-Serie und kriegen nochmal ordentlich Preisgeld obendrauf. Das ist auch ein geiles Format und da müssen wir mal, also am Sonntag, klar, da reisen wir dann irgendwie alle ab, aber am Samstagabend müssen wir dann wirklich mal zusammen auf 4 Monitoren dann einfach der AVP gucken. Mit
Bierchen. Bin ich sofort in. Ja. Überhaupt keine Frage. Wir können das auch Sonntag machen. Wie gesagt, gestern war ich Sonntag auch noch ein bisschen länger da.
Ja,
das
stimmt. Also, das kann auch ein bisschen länger bleiben, so ist nicht.
Ja. Können wir definitiv machen. Das ist ganz gut. Da bin ich echt mal auch die, also ich meine, Long Beach, habe ich schon mal gesagt, ist halt, Da ist halt der Sand relativ hart, so das siehst du auch, dass da echt alle physisch auch ordentlich am Start sind, aber da kommen auch wieder, das ist eine pure Highlight-Fabrik und ich sag's dir ganz ehrlich, es liegt an diesem Ball, ne? Es liegt an Wilson, wirklich, ja. Mitunter. Natürlich auch an den Charakteren, die auch, mein Gott, Casey Patterson spielt nie so einen Ball mit der Faust an, sondern immer mit der Rückhand, das sieht halt dann auch nochmal geiler aus, weil wir es nicht kennen und solche Sachen, aber es ist schon einfach, auch manchmal würde ich gerne, also stell mal vor, also jetzt mal, um auch mal vielleicht die Brücke jetzt auch mal zu dem Event, was hier in Deutschland stattgefunden hat, mal zu bauen, stell mal vor, wir würden das, was wir da jetzt 3 Tage pro Woche machen, ne, bei der deutschen Tour, stell mal vor, wir würden das bei der EVP machen, Alter. Wir würden da sitzen mit, Entschuldigung, wenn ich dazu sage, aber das wäre wahrscheinlich eine Dauererektion. Und dann in unserem Alter, Dirk. So.
Ist nicht selbstverständlich, nein.
Also nicht wegen den Frauen, sondern wegen des Sports. Mann, ja, so, ist so, um das einmal klarzustellen. Ja,
ja, und eine Sache habe ich, ist mir auch nochmal, also was halt auch unterschätzt geil ist, ist dieser Faktor, dass die halt einfach keine Trikots tragen müssen. Also ich weiß, Mann, in Deutschland, so wir werden nicht dahin kommen, also vor allen Dingen nicht offiziell, also ich weiß nicht, wie schon, obwohl, was heißt, wir werden nicht dahin kommen. Ich meine, vielleicht haben wir irgendwann auch mal noch mal Mehrwertchen mitzureden. Mhm. Aber klar, es ist in Deutschland halt so klassische Sponsorenfläche und alle finden das dann toll. Aber es ist ja auch Quatsch. Also jetzt ja, so schön das für alle Spieler ist, dass sie da Partner und Sponsoren haben. Diese voll bedruckten Hosen mit allem drauf, kannst du mir doch nicht erzählen, dass das wirklich aktiv irgendwie funktioniert als Werbefläche. Du kannst da vielleicht ein Foto von machen, dann das Sponsoren sagen, wir laufen damit die ganze Zeit rum, aber es funktioniert ja nicht. Es ist keine aktive, funktionierende Werbefläche. Das ist Quatsch. Auf dem Trikot ist es für mich klar, jetzt für kommen direkt ist es cool, dann ist einfach in der Mitte ganz fett, kommen direkt drauf, aber trotzdem, es sieht, finde ich, so geil aus, wenn die Spieler dann in ihrem eigenen Outfit rumlaufen, wenn dann meinetwegen auch mal hier eine Sarah Hughes mit Brandi Wilkerson, weil Brandi halt so ein bisschen so eine wilde Freche ist, wenn die da mehr oder weniger wirklich in Bikini spielen mit Ausschnitt und so weiter und dann und die Männer halt oberkörperfrei, da dass dann 40-jähriger Nick da seinen stählernden Adonis-Körper präsentieren kann, hat für mich halt auch nochmal diesen extra Vibe. Also bevor du dann dieser gelben komm direkt Klitsche, wie gesagt, nichts, also nichts gegen das Trikot, das ist halt so, aber ich finde, es sieht einfach geiler ohne Jerseys aus.
Ist so, absolut, ja. Also brauchen wir nicht drüber diskutieren, es ist so. Das ist halt auch, auch diese Werbeflächen. Ne? Ich meine, jetzt bei uns muss man sagen, so eine Zürich-Armbinde ist schon okay, weil Zürich, da geht es darum, einfach mal ein bisschen Kontaktzahlen zu machen und so, und da gibt es dann Fotos oder was auch immer von und dann ist halt einfach wieder so eine Marke. Aber das Autohaus Hannover XYZ oder so, ne? Da auf der Hose hinten klein drauf mit großer Schrift, also mit kleiner Schrift und vielen Buchstaben auf einer Hose von einer Spielerin, die auf Court 3 da spielt oder sonstiges, ne? Das ist halt, also, ja. Ist okay, hilft auch den Teams immer und es ist auch geil, aber es ist halt kein, aber diese
Deals sind ja auch meistens, das ist ganz wichtig, aber ja.
Diese Deals sind ja auch nicht gemacht, um, also das Autohaus denkt ja bei dem Abschluss dieses Deals ja auch nicht, boah, da verkaufe ich bestimmt dann mehr Autos in den nächsten Jahren, sondern es ist
einfach so. Die schreiben das von der Steuer irgendwie ab und haben am Ende ein Sport unterstützt und es geht ein bisschen um Branding, wir sind beim Sport aktiv. Ja, das verstehe ja selbst ich.
Ja, deswegen, also da sind ja, muss man, also gibt's ja so 2, 3 verschiedene Sachen, aber das ist halt auch, wo wir bei Branding sind, dann lass uns doch, also wenn du nichts mehr zur AVP hast, würde ich gerne einmal rüber swappen zur deutschen Tour. Und ich finde halt, was mir heute wieder aufgefallen ist, ich habe irgendein Bild gesehen von Lukas Fretschner, dem Überraschungssieger, der diese 500-Euro Gutschein schnellster Aufschlag hochhält. Und ich finde das so, also ich meine, klar ist das ist eine geile Aktivierung, die letzten Jahre auch gewesen von der Comdirect, weil sie diese Statistiken machen, das da reinzuwerfen ist geil, aber ich finde es halt so hart deplatziert, diese 500 Euro auszuschütten, wenn sonst auf dem Event niemand einen Cent kriegt.
Das verdient ein einziger Mensch Geld und das war in dem Fall Lukas Fretschner, das finde ich auch. So krass. Also, habe ich mich auch totgelacht. Also, ja. An sich bin ich da bei dir. Bei der normalen Tour fand ich das auch gut. Also ist waren ja auch immer interessante Stories. Es war auch manchmal, ganz ehrlich, das war selbst ein kleiner Faktor, in so einem Blowout-Sieg, wenn dann halt im zweiten Satz schon völlig klar war, wer Toursieger wird, dass dann am Ende sich alle Beteiligten nochmal versuchen, einen 100 km/h-Plus-Aufschlag zu machen und zumindest nochmal für ein Highlight zu sorgen. Also das war auch immer noch so ein kleiner Faktor, dass man da immer drauf geguckt hat, dann so, oh, schafft das jetzt den Rekord und so weiter. Das ist schon alles okay so. Aber jetzt gerade ein bisschen unglücklich, würde ich bestätigen. Mhm.
Dazu habe ich eine gute Geschichte noch von ein paar Jahren aus Nürnberg. Wir haben gegen Bergmann Harms gespielt, ersten Satz gewonnen, zweiten knapp verloren, dritten dann, keine Ahnung, irgendwie 12-3 oder so hinten und bis dahin alle nur Float aufgeschlagen, weil es tierisch heiß war. Bei 12-3 ist ja gut, okay, dann musst du so ein 80 km/h-Ding kontrolliert durch die Mitte, dann holst du jetzt zumindest noch die 500 Tacken. Ne? Svenny ist auf die Idee gar nicht gekommen, hatte ich schön mit einem Average-Aufschlag durch die Mitte, habe ich mir noch 500 Euro eingesteckt damals.
So musst du es machen.
Finale natürlich verloren, aber mit dem Aufschlag sogar noch einen Break gemacht. Das war dann noch das ganz Gute an der ganzen Sache, dass ich dann immer irgendwie alles torpediert habe, sondern dann wirklich nur, ja, Das dazu. Ansonsten bleiben wir doch bei Lukas Fretschner, oder nicht?
Ja, das war dann der Fretschners. Also erstmal der Monat des Steven van der Velde mit Verlobung, mit Hauskauf und jetzt hier mal herkommen und alles rasieren und dann noch das Turnier der Fretschners. Ja.
Ja. Sollen wir mal anfangen bei der Road to Timmendorf?
Gerne.
Sind unsere Tipps, wie waren unsere, ich weiß es schon wieder gar nicht mehr, hat mir nicht Brandt Reinhardt noch irgendwie reingezählt und dann ist dir, du hast Brandt Reinhardt reingezählt und dann waren Brandt Reinhardt, Wolf, also alle drei, die du im Ticket hattest, waren in einer Gruppe und es ging eigentlich gar nicht mehr.
Ich konnte nichts dafür, weil Fretschner Sievers eigentlich die 8 gewesen wären, nur jetzt durch die DVV-Punkte, die sich jetzt halt Simon Fretschner noch mit seinem Bruder Lukas bei irgendeinem A-Cup irgendwo in Bayern geholt hat, dadurch sind die halt noch einen hochgerutscht und dadurch kam es dann auch zu dieser Ultra-Todesgruppe und deswegen ging mein Tipp gar nicht mehr. Also am Ende hatte ich die Wölfe, Fretschner Sievers und Brandt Reinhardt und am Ende hat sich nur einer davon qualifiziert und das sogar noch im Nachfassen. Also bei mir lief es nicht so gut.
Nee, ich glaube, meine Tipps waren die richtig? Ich weiß gar nicht mehr so genau.
Hans Pemüller hattest du, glaube ich, nicht mit dabei. Also du hattest, glaube ich, Dollinger Kulze.
Ich hatte Hans Pemüller, ich hatte auf jeden Fall Dollinger Kulze dabei.
Hattest du, glaube ich, auch Brandt Reinhardt gesagt,
ja. Ja, okay, dann war ich zumindest ein bisschen näher dran als du. So viel steht schon mal fest.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber das war, also man muss ja eine Sache dazu, und das habe ich auch, glaube ich, onstream habe ich es gesagt. Man sieht erstmal, um diese Thematik mal abzuschließen, man hat einfach gesehen, dass Armin Dollinger ein fertigerer, also im positiven Sinne fertiger, ja, also ausgebildeterer Spieler ist im Vergleich zu allen anderen, die in diesem Teilnehmerfeld spielen. So, Simon Kulze hat das gut gemacht, aber Armin Dollinger im Block, wie auch in Spielsituationen beruhigen und so weiter, in Teamführung oder so, einfach allen Spielern, die in dem Feld da mitgespielt haben, eine Liga voraus. Das möchte ich einmal jetzt auch an der Stelle einmal lobend wirklich auch. Ich hoffe, das wird Armin zugetragen. Ich tippe mal, hört unseren Podcast nicht oder so. Das fand ich stark. Das hat man gesehen, dass der Spieler tendenziell nicht in die zweite Hälfte des deutschen Meisterschaftstableaus gehört. So als Einzelspieler. Das
möchte ich einmal. Er war ganz klar der, also ich weiß, man guckt wieder zu so einem Simon Fretschner, aber er wäre der konstanteste und letztlich auch der beste Spieler des Teilnehmerfelds und auch mit ein bisschen Abstand. Und das war ja auch hart zu sehen, das war ja auch schön zu sehen. Deswegen, ich habe mich auch für Simon Kulze gefreut, weil im Chat ging es dann natürlich wieder zur Sache. Und dann hat auch mal Erik Stadi dann natürlich dann nochmal kurz einen Spruch oder Max Behlen haut nochmal irgendwie einen hinterher. Und natürlich ist diese Storyline, man muss es ja mal ganz klar sagen, Papa Kulze hat sich ein bisschen was an Vermögen erarbeitet und finanziert dieses Team als Hauptsponsor quasi. Seinen Sohn und bezahlt auch in dem Sinne einen Armin Dollinger dafür, dass der mit Simon Profi-Beachvolleyballer ist und das halt eigentlich auf einem Niveau, auf dem man nicht Profi-Beachvolleyballer wäre. Deswegen kann man da auch keinen beteiligten Vorwurf machen. Simon ist driven, der will auf die World Tour. Armin möchte halt seine Familie ernähren und möchte weiter gerne Profi-Beachvolleyballer werden. Und Papa unterstützt das halt, weil warum halt auch nicht, ist er jetzt nicht, also gibt schlimmere Projekte.
Und dann kam noch wieder ein bisschen Niveau Hate. Auch mit Tobi Krieg und sowas alles auf einem ganz höheren Niveau nochmal.
Ja, so ist das dann auch. Ja. Und dann kam da halt auch ein bisschen Hate und alle gucken dann natürlich immer und sagen auch so, ja, Armin spielt ja nur mit dem, weil er halt viel Geld bekommt. Und dann, natürlich hat man auch gesehen, Armin sollte in so ein Teilnehmerfeld eigentlich nicht reingehören. Der sollte tendenziell mit seinen 29 Jahren, das ist halt wirklich Prime, da sind wir uns ja alle einig, dass man mit 29 eigentlich in seiner Prime sein müsste. Ich meine, Armin, dass der jetzt gerade auch vielleicht 1, 2, 3 Kilo zu viel hat, weil er ein bisschen zu doll Wein genippt hat in der Corona-Zeit, hat er selber zugegeben, sei ihm ja alles verziehen, aber der gehört ja tendenziell schon vielleicht auch nochmal auf die World Tour, ehemaliger deutscher Meister und so. Aber wie gesagt, Simon Kulze, ganz stark gespielt und hat halt auch gezeigt, ey, athletisch ist das schon für nationale Ebene richtig brutal, was der da liefert. Ja. Und wenn der an 1, 2 kleinen Schraubstellen, also vor allen Dingen so Annahme, da noch ein bisschen besser in der Abwehr wird und seinen Kopf in den Griff bekommt, dann ist das schon ein guter Spieler. Also kannst du haten, wie du willst. Dann hat Simon Kulze einfach Qualitäten, die haben wenig andere hier auf nationaler Ebene.
Absolut, ja. Deswegen, also ich bin, also auch das hatte Armin, glaube ich, einmal im Talk gesagt, meinte, ja, wir haben aber die letzte Saisonhälfte letztes Jahr auch schon ganz gut gespielt. Und jetzt geht's so weiter und freut sich auf die nächsten Wochen oder so. Das fand ich einen sehr souveränen und guten Auftritt von den beiden, da muss man mal ganz klar sagen. Was haben wir noch? Hans Pemüller.
Zwei Zeiten gewechselt.
Ja, komplett
Bernd neues Werschek, Team. Neuer Trainer, hat direkt ein bisschen Impact gehabt. Also sehr, sehr interessant.
Haben die letzten beiden Wochen auch hier in Witten mit Sven und X immer trainiert, weil ich ja nicht mitmachen konnte. Und haben da, das merkt man auch, also die beiden sind jetzt, also die sind definitiv jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den Wölfen oder so, wo jetzt, okay, Georg war angeschlagen, aber die sind im Vergleich zur Beachliga aber auf jeden Fall mal verbessert hier in Düsseldorf nochmal aufgetreten und haben sich dann auch so recht das Ticket klar gemacht. Also es war schön zu sehen. Und das sind auch einfach zwei gute Typen, ne? Also gerade Richie, der einfach so mit Emotionen, der boxt in den Sand. Also
es wie geil ist so geil, bitte sein neuer Signature-Move. Ja. Sein Bam und dann so tormäßig in den Sand boxen. Ja. Das ist einfach rein auch vom Branding her. Ich glaube ihm, wenn er sagt, das habe ich noch nicht mal bewusst gemacht, das ist einfach irgendwann passiert. Aber das ist halt eine 1 plus mit Sternchen.
Ist so, ja. Kannst eine gute Story draus machen. Mhm. Ja. Und dann haben wir noch, okay, Fritschner-Sievers, die haben sich dann im Spiel um Platz 3 gegen die Wölfe durchgesetzt. Ja, und da siehst du, also ich meine, erstmal siehst du, dass der Ball auch Milan, der Wilson-Ball, der ein bisschen leichter zu kontrollieren ist, für Milan ganz gut war in der Beachliga, weil er jetzt schon so ein bisschen Trouble hat. Zuspiel ist nicht mehr ganz so genau, Annahme ist nicht mehr ganz so genau, ein, zwei Misshits dazu und so weiter und so fort. Aber man sieht auch schon, dass dieses Team, und das hast du, den Case hast du ja aufgemacht. Weißt du was, ich überlasse dir den Case. Du kannst den Case machen. Hau mal raus.
Oh, das haben jetzt inzwischen schon viele mitbekommen. Also ich sehe da wirklich ein Szenario, dass wenn die sich in den Rausch spielen, und man hat jetzt auch, glaube ich, wieder ein bisschen gemerkt, Milan hat dann so dieser Rhythmus, den er halt in der Beachliga bekommen hat, der hat ihm jetzt wieder so ein bisschen gefehlt, bei so einem Ad-Hoc-Turnier quasi, dass du einfach direkt zeigen musst, was los ist. Und ich glaube, wenn die vorher gut arbeiten und vielleicht auch nochmal ein, zwei Trainingseinheiten tatsächlich dann mal zusammen haben, sehe ich ein Szenario, in dem die sich in den Rausch spielen und vielleicht im Halbfinale und dann am Ende irgendwie auf Platz 3 landen und sich eine Medaillentimmendorf holen. Also ich finde, dieses Team hat super Perspektive und ich habe es ja die ganze Zeit gesagt, ey, du müsstest, meiner Meinung nach gibt es nur einen ganz klaren Weg, du musst Milan Sievers, müsstest du nochmal anbieten bei allen Einbahnstraßen und Enden und so weiter, die er da gesehen hat, dass der, wie gesagt, da nochmal eine Chance bekommt. Mit vielleicht so, ey, 2 Jahre in Stuttgart, mit Alex Prietzel als Coach und für Simon Fretschner wäre das einfach ein guter Partner. Die verstehen sich gut. Ich meine, dieser jugendliche Leichtsinn und auch so ein bisschen dieses teilweise, was bei Simon natürlich auch noch ein, zwei Mankos sind, musst du ihm jetzt auch noch nicht direkt nehmen. Dann lass ihn doch jetzt erstmal so ein bisschen Comfortzone, geilen Volleyball auf hohem Niveau mit dann gutem Coaching, mit so Milan spielen und das kann richtig gut werden. Und ey, in Deutschland, wir haben so wenig Blocker, kannst es dir nicht leisten, so einen kleinen, im positivsten Sinne gemeinten Vogel wie Milan Sievers aus dem System zu verlieren, nur weil der halt sieht, wie es gerade läuft und er sagt, darauf habe ich keinen Bock. Dann musst du es halt ein bisschen ausweichen und es geht nicht darum, in den roten Teppich auszurollen, was auch im Chat ein, zwei Mal kam, sondern um ihm ein bisschen entgegenzukommen, halt mit einem Coach, der da Bock drauf hat, und das hat Alex Prietzel schon mehrfach gesagt. Ich finde das super, ich würde mir das zutrauen. Ich meine, erstmal gut, schwierig, weil eigentlich ist Dan John so ein bisschen Fokuspunkt auch bei Alex Prietzel und der soll ja mit Milan Sievers spielen. Aber das sieht schon verdammt gut aus. Ich finde es geil, dass sie sich qualifiziert haben und ich bin einfach gespannt, was danach dann passiert. Wird auch davon abhängen, wie erfolgreich sie Timmendorf dann spielen, denke ich mal.
Ja, schöner Take. Würde ich ein bisschen abschwächen, aber grundsätzlich verstehe ich, wie du darauf kommst und was du sagen willst. Also ich verstehe das und ich würde auch mitgehen in Teilen, nur nicht ganz so extrem. Am Ende ist klar, Timmendorf, es werden auch nicht alle in 100% Topform auftauchen, auch die Nationalteams nicht, obwohl es das vielleicht vermeintliche einzige Highlight ist dann dieses Jahr. Aber am Ende ist es dann eine erste deutsche Meisterschaft und man hat auch im Spiel dann zum Beispiel im Entscheidungsspiel gegen Hans Pemüller gesehen, dass dann Simon Fretschner, er ist einfach erst 18 und er hat dann in diesem Spiel sein schlechtestes Spiel gemacht. So, am Sonntag war es dann besser gegen die Wölfe, die nicht so gut gespielt haben, da hat dann eine solide Leistung gereicht, um zu gewinnen. Aber das ist auch immer noch ein Kopfsport. Das ist so. Ja, deswegen. Ah, und dann lass uns das Ding nochmal rund machen. Die Wölfe qualifizieren sich beim nächsten Mal. Oder? Komm.
Eigentlich müssten sie zu gut sein. Also mir hat, er muss angeschlagen gewesen sein und auch nicht zu knapp. Weil also mir hat, ich nehme das jetzt mal raus, da zu kritisieren, weil die beiden auch, glaube ich, wissen, wie ich es meine. Ich mag die ja total gerne, die Wölfe. Aber Georgs Körpersprache und wie er aufgetreten ist auf dem Court hat mir nicht gefallen. So, Peter war dann in manchen Phasen noch einfach wieder Peter Wolf und hat seine dummen Bälle gespielt. Das weiß auch er selber, dass das im Nachhinein Dinge sind, die er dann vielleicht mal abstellen muss. Aber der hat sich teilweise wieder in so einen kleinen Rausch gespielt, hat auch viel Emotionen gezeigt. Das hat auch oft funktioniert, weil die Gegner da angebissen haben, da mit seinen Provokationen und so weiter. Sie müssten eigentlich gut genug sein. Ich sehe ein Szenario, stell dir mal vor, also die Gruppe kennen wir jetzt dann auch noch nicht so ganz genau oder ich habe noch nicht drauf geschaut. Die haben so eine bisschen eklige Gruppe, verlieren vielleicht das erste Spiel. Und haben dann so ein Spielchen, in dem es mal schlecht läuft. Und wenn du dir jetzt vorstellst, sie fliegen zweites Wochenende Düsseldorf aus der Gruppe raus, haben noch nicht mal eine Chance und haben dann so ein Do-or-Die-Situation dann in wirklich in Hamburg und müssen ins Finale kommen, dann könnte das nochmal hitzig werden.
Das stimmt absolut. Da hast du völlig recht. Deswegen, aber ich sag's trotzdem, die werden sich qualifizieren, auch weil ich es eben möchte, die gehören dazu.
Ja, ich möchte es auch. Ja,
ja, dann machen wir nochmal Top-Teams hier, oder was?
Dann machen wir Top-Teams und ey, man muss auch nochmal ganz kurz sagen, also wir werden natürlich auf viele Dinge eingehen, wir werden auf die neuen Passstaffetten von Tole Wickler eingehen, so ein bisschen wie uns Nils Ehlers gefallen hat, aber wie wichtig war das jetzt auch mal so ein bisschen für Lukas Fretschner, weil man muss es ja auch mal ganz klar sagen, im Zirkus der Beachliga und in der Community, man hat viele Meinungen gehört und wie viele haben denn bitte jetzt gesagt und auch, ja, mit guten Gründen, haben Simon Fretschner gesehen und gesagt, ey, der ist ja jetzt schon besser als sein Bruder. Der ist ja jetzt schon viel besser, der wird mal viel besser. Und dann geht jetzt mal ein Lukas Fretschner her und stopft mal kurz so ein bisschen die Mäuler. Also für ihn echt unterschätzt gar nichts unwichtig, dass der jetzt mal kurz gezeigt hat, ich kann nicht nur mithalten, sondern ich kann sogar ein Turnier gewinnen.
Ja, absolut. Aber er hat auch mit einem, und da muss man auch mal ganz klar sagen, mit Steven van der Velde wahrscheinlich den besten Spieler am Wochenende gehabt jetzt, zumindest letzten drei Spiele, die er gemacht hat. Also letztes Gruppenspiel gegen Bergmann Harms haben wir nicht ganz gesehen, aber diese komplette Rasur gegen Bergmann Harms kommt auch nicht von ungefähr. Ja, und dann im Halbfinale Sven und Julian komplett weggeschossen. Die haben nicht richtig gut gespielt, aber der Grunddruck von Steven und Lukas war einfach auch sau hoch. Ja, und dann spätestens im Finale hat dann jeder verstanden, ja gut, das Niveau, was die da gerade spielen, ist wirklich gut, weil wir hatten Elas Flüggen im Finale, die vorher in einem guten Spiel, in einem wirklich sehr guten, in einem klinisch sauberen Spiel gegen Tole Wickler sich ganz knapp durchgesetzt haben. Ja, und dann, also da muss man jetzt mal den Hut ziehen, da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen, wir hatten dann Samstagabend schon wieder über Bergmann Harms gesprochen, gesagt, boah, das ist jetzt wirklich, ist schon wieder so der nächste Sargnagel, der da irgendwie drauf geht oder so, aber ey, vielleicht sind die da einfach auch nur drüber gefahren, weil gibt's ein Szenario, wenn Lukas und Steven beide ihre Aufschläge volltreffen, dass du einen kompletten Blower kassierst? Ja, safe. So,
Steven,
und
das wie ist in wahrscheinlich jedem passiert. Spiel am Sonntag irgendwie noch 10 Blocks sich holt, also das war schon verrückt. Ey, was für ein Athlet vor dem Herrn, wirklich so spektakulär. Also mir ist das Herz aufgegangen mit seinem Schwinger da auch. Ich habe dann auch mal, ey, sich den auch mal in der Halle als Außenangreifer vorzustellen, das muss ja Wahnsinn sein. Aber
schönes Szenario.
Ja, also es war natürlich auch, wie so oft, wir werden ja auch gleich noch auf Svenny eingehen mit Julian Hörl, das war ja auch eine schöne Story. Natürlich Interimsteam, es geht um nichts, du bist in jedem Spiel quasi Außenseiter, spielst dich in den Rausch, aber es ist schon beeindruckend. Der Mann ist ja ein ausgebildeter Blocker, sonst wäre das auch nicht so gut gewesen, aber hat jetzt Abwehr gespielt mit Christian Fahrenhorst auf der World Tour, kommt jetzt hierhin mit einem jungen Partner, macht für mich auch vor allen Dingen in den Auszeiten beeindruckt, richtig, richtig gute Ansagen.
Er ist also ein Profi.
So geht man als selber erst 25-Jähriger mit so einem jungen Mann wie Lukas um, der selber also ein helles Köpfchen ist, ein intelligenter junger Mann ist, aber das fand ich richtig, richtig gut. Also beeindruckend, wirklich mit Abstand der Spieler des Turniers, Steven van der Velde.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und dann müssen wir mal, also lass uns mal auf unsere, willst du auf die Tole Wickler Passstaffetten schon eingehen oder wie willst du es weitermachen?
Boah, wir können doch erstmal nochmal über Svenny reden, oder?
Ja, wir können über Svenny
reden.
Wie
ordnest du denn das ein? Also ich will mal so ein bisschen die Storyline basteln, das müssen ja alle gesehen haben, aber Svenny, und ich habe ihn ja auch vorher gefragt und das war so ein witziger Moment, er wärmt sich gerade auf und dann meine ich so, ja, aber hier Svenny, so diese Außenseiterrolle und frei aufspielen, Interimssituation haben wir bei der WM ja gesehen, das steht ihm schon ganz gut. Und dann hat Svenny kurz vor seinem Aufschlag, guckt so zu mir und nickt so und meinte so, ja, das ist eine Aussage, da muss ich mitgehen auf jeden Fall. Und das hat man auch gesehen. Ja. Der hat richtig, richtig gut gespielt neben einem ebenfalls sehr, sehr sympathischen Mann, Julian Hörl, der
brutal, oder?
Aussieht wie Matthew McConaughey, also auch ein sehr schöner Mann anscheinend ist. Also von daher, nee, das war Svenny, hat richtig gut gespielt. Einfach frei auf, sehr, sehr viel sah da gut aus. Mir haben auch ein, zwei Elemente, weil er auch vielleicht nicht mehr so verkopft war. Da waren sogar, das ist ja das Element, wo ich auch am meisten immer nochmal auch mal lache und mal piekse bei Svenny. Da war nochmal richtig schöne Pritscher dabei. Einfach so ohne viel nachzudenken, ganz locker aus der Hose weggepritscht, ohne großen Haltepunkt, Umkehrpunkt, sondern einfach mutig nach oben direkt. Das sah schön aus. Aber dann müssen wir drüber reden und da will ich jetzt mit dir drauf eingehen. Halbfinale, er wollte es im Nachhinein so ein bisschen verneinen, aber für mich waren Svenny und Julian, vor allen Dingen nach dem Turnierverlauf, schon die Favoriten im Halbfinale und hatten so ein bisschen das potenzielle Freilos. Am Ende war es Quatsch, weil Fretschner van der Velde halt einfach sehr gut gespielt haben hinten raus, aber da war der Druck dann vielleicht wieder ein bisschen höher und er macht mit Abstand sein schlechtestes Spiel. Gilt für Julian natürlich auch, Svenny war nicht alleine dran schuld, aber wie siehst du das, wie ordnest du das ein?
Ja, genauso wie man es einordnen muss, ne? Das ist halt, ohne Druck spielt sich das immer leichter. Und du siehst halt dann, wenn du keinen Favorit, das ist ja auch, deswegen spielen wir auch, guck mal, dann lass uns doch mal in den Herbst 2019 zurückdenken. So. Wir fahren nach meiner Verletzung, fahren wir nach China und eigentlich haben wir nichts zu verlieren. So. Wir sind aber Gruppenkopf oder irgendwie Gruppen, also auf jeden Fall scheiden einfach aus. Fakt ist, wir scheiden einfach aus, sind Letzter. Bei einem Turnier, wo wir mit einer soliden Leistung hätten Fünfter, Neunter irgendwas werden können. Wir hätten keine Bäume ausreißen müssen, um da ein solides Ergebnis zu machen. So. Mhm. Weil Anspruch ganz hoch, man will sich beweisen, man will gut spielen, man muss gewinnen, das ist das Wichtige. So redet man sich das ein, ne? Ob das jetzt aus der Sportpsychologie kommt oder was auch immer, auf jeden Fall ist es dieses Gefühl. Und da hat man eine kleine Frustrationsgrenze, also eine geringere. Das heißt, man ist sofort auf 1080, wenn man sich einmal in der Defense verladen lässt und sonstiges, wenn das irgendein Russe ist, den man noch nicht kennt. Ja, und das ist im Vergleich zu, wenn Lars Flüggen einen 10-mal verliert, weil er ein drittes Handgelenk irgendwie irgendwo im Unterarm oder sonstiges hat, ist das halt scheißegal. Das heißt, es kommt kein Frust. Weniger Frust bedeutet mehr Open-Minded für andere Spielsituationen. Andere Spielsituationen kann man besser als Defense und schon kann man besser Volleyball spielen. So ist dieser Sport. Deswegen spielen wir auch die Woche danach, nach einem schlechten Turnier, in Chetumal jetzt nicht unendlich viel besser, aber wir lassen uns von Fehlern halt nicht frustrieren, weil wir denken, hey, ein Fehler gegen einen Brasilianer oder gegen den Karambula darf man mal machen. Und dann gewinnt man die knappen Spiele nämlich auch. So einfach, also so, das ist so einfach erklärt in so einem Podcast hier, ne? Aber das ist das Ding. Deswegen gewinnen auch Becker Schröder zum Beispiel im ersten Gruppenspiel einfach gegen Gerson Heidig und spielen überragend, weil Gerson Heidig wissen genau, oh, es wird schwierig und was auch immer. Und Becker Schröder spielen drauf los, wissen ungefähr, was sie machen können, können ja immer ein gewisses Mindestniveau spielen. Aber ich sag's dir, das Niveau, was sie da gespielt haben, würde sonst wahrscheinlich unter normalem Druck, wenn man jetzt sagt, ey, ist ein Viertelfinale, wenn ich ins Halbfinale komme, da qualifiziere ich mich für irgendwas oder so, hätten sie das Niveau wahrscheinlich nicht so selbstverständlich und locker abgerufen. Das kannst du an vielen Situationen am Wochenende festmachen. Ich kann dir noch eine ganz krasse sagen, Ponywatz, erstes Gruppenspiel, nicht auf dem Center Court, sondern auf dem Side Court. Sind als deutscher Meister, haben, weiß nicht, das letzte Spiel vor über einem Jahr verloren oder so, haben vorher 30 Dinger in Folge gewonnen und fühlen sich erstmal ohne Zuschauer, natürlich können sie nicht pushen oder so, aber reisen da halt auch als deutscher Meister an. Egal gegen wen sie spielen, hätten also außer gegen Tode Wicker vielleicht, sind sie nicht mehr Außenseiter. Das ganze Thema wird dann schwieriger. Deswegen sage ich doch, die Kunst ist, über die Jahre hinweg, die ganzen Teams, gegen die man vermeintlich Favorit ist, einfach, und ich mache jetzt Anführungsstriche, einfach zu schlagen.
Ja.
Und das ist die Kunst. Und das musst du schaffen. Ja, dass dann am Ende, dass das Mosorum zum Beispiel in der Konstanz schaffen, ist beeindruckend. Das ist aber auch andere Spieler. Und da nehme ich auch mal mich jetzt einfach mal mit rein, damit die Leute, die draußen nur hören, um mich zu haten oder so auch mal. Ich schaffe es seit 10, 12 Jahren, egal mit wem, die Pflichtsieger auf der deutschen Tour, sagen wir mal, mit mehr als 90% einzufahren. Und deswegen ist man auch immer irgendwie im Halbfinale. Das ist einfach der Punkt. So, und das ist eine Kunst in dem Sport. Können junge Spieler meistens noch nicht. Muss man Mindset für haben. Das ist ganz wichtig. Weißt du, was ich meine, oder?
Ja, 100%. Und dann ja ist die Frage, wie lange dieser Prozess noch dauert. So ein bisschen auch bei einem Svenny, wo es ja wirklich eklatant ist.
Und kann klar, keiner sagen.
Diesmal war das im Chat natürlich, es wurde dann zum Running Gag und wurde immer wieder gesagt, boah, wir müssen Julian einbürgern, damit er endlich mal einen guten Partner hat und so weiter. Aber es ist ja inzwischen klar, dass es dann auch nicht nur daran liegt natürlich. Klar, es wird nicht nach jeder Bewegung immer gemeckert, also das ist schon ein Punkt. Also man muss irgendwann mal ausdiskutieren, sage ich dir ganz ehrlich. Aber das ist auch mal ein Thema, glaube ich, für einen anderen Podcast, mal wirklich ausführlich. Will ich mal, das Projekt Balkenhorst Winter in Witten hinterfragen, weil wenn man tatsächlich vielleicht auch ein bisschen guckt und damit rechnen muss, dass Svenny vielleicht irgendwann mal mit wem anders spielt. Macht es dann nicht vielleicht sogar Sinn, den in Anführungsstrichen Ausbildungsauftrag abzubrechen und zu sagen, komm, man reitet das jetzt so positiv und so locker und Comfortzone-mäßig für Svenny runter wie möglich, weil das im Zweifel sogar für mehr Erfolg führt in den nächsten anderthalb Jahren und dann spielt er halt irgendwann mit Nils Ehlers oder XYZ. Also das nur mal so als These.
Ja.
Aber das müssen wir, glaube ich, mal wann anders ausdiskutieren.
Ja, dafür rennt die Zeit, weil das ist ein großes Thema. Das ist ein gutes. Vergessen wir eh drüber zu sprechen, weil in den nächsten Wochen so viel passiert.
Ich schreibe es mir auf, weil das ist wirklich, ich will da auch wirklich drüber diskutieren. Ja. Das finde ich, kannst ist nicht nur ein spannendes Thema, sondern werden wir uns halt auch wahrscheinlich im Zweifel nicht so hundertprozentig einig sein. Aber
Da können wir gerne mal drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall, das ist ein schöner Teaser, absolut.
Ja. Ja. Nils Ehlers, was sagst du?
Ich hatte gehofft, dass er sich so weiterentwickelt hat wie eine Maggie Kosso in technischen Elementen. Mir ist nichts aufgefallen. Ich finde, er ist immer noch groß und er hat immer noch die Baustellen, die er vor einem halben, dreiviertel oder vor einem Jahr auch noch hatte. Fand ich ein bisschen, ich weiß nicht inwiefern, also ich weiß nicht, wie eingespielt, wie viel sie gemacht haben. Ich weiß nicht, ob er die ganze Zeit gesund war oder so. Aber ich hatte mir mehr Ausbildung in Sachen der Spielfähigkeit oder der Sicherheit auch in den einzelnen Elementen oder so gewünscht. Also auch so Umschaltspiel oder so. Da hatte ich irgendwie gehofft, dass da gerade im Hinblick auf so einen zweiten Olympiastartplatz für Deutschland oder so ein bisschen mehr passiert wäre. Weil das einfach, ich meine, das ist natürlich auch undankbar für so einen Riesen neben Lars Flüggen, der in Sachen Spielfähigkeit und Spielverständnis wahrscheinlich, da kannst du den, in diesen beiden Elementen kannst du ihn wahrscheinlich in den Top 10 der Welt zählen, so, ja, ohne jetzt einfach mal abgezählt zu haben, wer da noch so gut ist. Aber das ist natürlich dann, ist undankbar für ihn, neben so einem zu spielen, aber trotzdem fällt es halt auf, weil eigentlich fällt es mit so einem Spieler an deiner Seite meistens leichter, solche Situationen zu lösen, weil der immer noch irgendwie improvisieren kann und einem helfen kann. Aber es ist nach wie vor, boah, da kriege ich jetzt einen drüber, ne? Aber er ist nach wie vor einfach nur ein großer Athlet. So, kein guter Volleyballspieler. Das klingt jetzt total hart und ich weiß auch, ich sage das nicht, weil das ein Kontrahent von mir ist oder so vermeintlich. Ich glaube, das wird Dick jetzt auch bestätigt, ich bin davon mittlerweile echt losgelöst. Ich will einfach nur selber noch meinen Sport machen so und deswegen, da ist keinerlei Hate oder keinerlei Politik dahinter. Mir macht es wenig Spaß, Nils Ehlers beim Volleyballspielen zuzugucken, einfach weil er keine outstanding Skills hat, außer groß zu sein. Ich hoffe, das ist jetzt, ich habe extra jetzt ein, zwei Mal revidiert und sonstiges. Das ist nicht negativ gemeint. Er ist ein Weltklasse-Blocker und man hat das in Phasen gesehen, wo der seinen ganzen Körper über das Netz legt und keiner mehr vorbeischlagen kann. Aber dann sieht man auch wiederum genau die anderen Situationen, über die wir auch schon gesprochen haben, hier im Podcast, wie auch auf YouTube schon drüber gesprochen haben und so, wo es dann einfach noch ein bisschen fehlt. Und deswegen macht mir das so viel Spaß, mir Lars Flücken macht, ist das für mich ein Team, die müssen auch, für Lars muss sich das richtig hart anfühlen, weil er muss auch, neben Nils muss der Volleyball wirklich arbeiten. Und das ist krass, weißt du? Das ist so mein Thema. Und deswegen sind die auch immer anfällig mit einer guten Taktik, die Tommy und ich ohne Zweifel gegen Nils Ehlers haben, beziehungsweise gegen Ehlers Flücken, verlieren sie dann jetzt auch nach der Niederlage letztes Jahr im Viertelfinale gegen Sven bei den deutschen Meisterschaften, verlieren sie jetzt auch mit Julian Hörl wieder in der Gruppenphase, egal wie aussagekräftig so ein Spiel ist. Aber das sind alles so Faktoren, die mich nicht zu einem Fan machen und auch nicht so euphorisch machen wie jetzt zum Beispiel bei Maggie letzte Woche. Ich hoffe, das ist halbwegs, also nicht so negativ rübergekommen, wie es sich zum Teil anhörte, weil das soll es nicht. Weil
ich gehe da tendenziell mit. Ich glaube, es hört sich ein bisschen zu heftig an, als es
ja,
ist,
ich weiß.
Weil
ja.
Es braucht bei Nils Ehlers auch nicht mehr so viel, bis er dann, also er wird dann nicht der Weltbeste sein, er wird auch nicht zu den besten 5 Blockern der Welt gehören, vielleicht auch nicht zu den besten 10, aber so mit den Zielen, Olympia-Quali und so weiter, da braucht es nicht mehr viel, um dann auch wirklich voll da zu sein, weil dann gehe ich eigentlich nur mit seinen Aufschlag, da dachte ich kurz, oh, das ist ein Schritt nach vorne, dann hinten raus im Turnier, nee, doch nicht. Wenn er den einfach ein bisschen konstanter trifft und mehr Druck macht, plus, dass er einfach mal so, muss er sich bei Leo Körzinger abschauen, mal es schafft, konstant auf 7-8 Metern einen harten Schlag zu hauen, nach links und nach rechts. Die beiden Sachen braucht er, dann ist der ganze andere Scheiß, den du meinst und wo ich auch mitgehe und sage, es ist nicht sexy, ist nicht ästhetisch, ist alles scheißegal. Das hat er aber auch noch nicht. Ja, ich dachte auch kurz, dass er im oberen Zuspiel einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Musste ich dann hinten raus auch so ein bisschen revidieren. Also ich gehe da mit. Und ich glaube, es war auch sehr offensichtlich, was im Chat abgelaufen ist. Weil am Anfang, es gab mal ein Spiel, da war dann wirklich so, da kam dann auch mehrmals im Chat so, na, denkt ihr immer noch, Alex ist der Zweitbeste. Aber dieses Turnier jetzt hier, dieses Wochenende, wo wir wirklich hautnah dran waren, war jetzt nicht also dieser Riesencase dafür, dass man sagen muss, boah, das war absolut lachhaft, ihn da letztes Jahr hinter dich zu setzen in unserem Ranking. Also so gut war es dann am Ende des Tages nicht. Muss man schauen. Und ich fand eine Sache ganz eklatant, das fand ich heftig, ist ja ein schönes Feature, dass wir immer das, die Auszeiten hören. Und in dem Spiel gegen Steven und gegen Lukas Fretschner gab es einen Moment, da war auch, man hat es auch gesehen, also der 2,1 Meter Mann, völlig verunsichert auf dem Court, weiß nicht mehr, 2, was er machen muss. Und dann sitzt er da in der Kabine und sagt dann so, also spricht so mehr oder weniger mit sich selbst, reflektiert, was gerade falsch läuft und meint dann so, ja, ich weiß auch nicht gerade, ist irgendwie voll schlecht. Ich stehe da auch die ganze Zeit und warte dann auf deinen Call und dann mache ich nichts mehr Vernünftiges. Und
Sachen, Lars die ein 2,1 Meter ja, Mann nicht machen sollte.
Ja. Und Platz Lars grätscht direkt genau. Sein Fall so, wie? Nee, warte. Also entweder ich gebe dir einen Call und dann guckst du, ob du es machst oder nichts. Aber wenn ich dir keinen Call gebe, dann suchst, also dann machst du eine gute Lösung einfach. Und nimmst dann einen dieser Schläge, aber es ist halt gefühlt, ja, das ist halt krass, also das darf halt nicht passieren. Das ist ja wirklich Beachvolleyball-Talk-Basis-Level, das ist ja auf Wish bestellt, also das geht halt nicht. Und dieses
Selbstbewusstsein
fehlt ihnen scheinbar. Ja, ist auch so ein Meme-Ding. Naja, aber um auf den Punkt zurückzukommen, er hat halt diesen genialen, großartigen Line-Shot, der auch so nicht zu stoppen ist, wenn er ein, zwei Alternativen etabliert. Das ist gut, auf den verlässt er sich auch immer wieder. Aber die Alternativen, gerade in der Phase, wenn die andere mal ein bisschen wackelt, sind nicht da. Die sind einfach schlichtweg noch nicht da. Können sie kommen? Bin ich mir sicher. Also eigentlich müsste er es ja hinbekommen mit diesem Schlag. Ja,
aber dafür müsste auch mal, da muss ich dich einmal unterbrechen, dafür müssen auch technische Sachen mal aufgebrochen werden. Und das passiert nicht. Ich meine, wenn du einen Ball mit Punch schlagen möchtest, der aus dem Rücken kommt, dann musst du zumindest mal ein bisschen deinen Körper öffnen, um mal ein bisschen Punch auch auf den Ball zu kriegen. Mit einer Armbewegung, die nur hoch geht und dann den Arm nach vorne fallen lassen, kriegst du auf dem Niveau den Punch nicht, dass du oben die ganze Zeit auf die Finger gehen kannst. So, und das sind technische Sachen, die halt, wenn du wenigstens die Ansätze gesehen hättest, ja, und die nicht funktioniert hätten dieses Wochenende, hätte ich gesagt, geil, die nehmen genau die richtigen Skills gerade, die nehmen genau die richtigen Sachen gerade völlig auseinander, Baustellen ohne Ende. Wahrscheinlich hätte er dann 3 Ligen schlechter gespielt, weil das Sachen sind, die schwer aufzubrechen sind, gerade für so einen großen Spieler. Aber dann hätten sie zumindest genau die 2, 3 Sachen, die man mit ihm machen muss, um ihn auf dieses nächste Level zu hieven, was du von ihm verlangst. Dann hätte man die zumindest angegangen. Und davon habe ich am Wochenende gar nichts gesehen. Auf gut Deutsch, das ist das, was jetzt im Endeffekt passiert, da das, was du gerade mit Sven so angesprochen hast. Wir versuchen das, was schon funktioniert, irgendwie weiter zu stärken. Weil eine andere Technik, also ein anderes technisches Aufbrechen, egal von welchem Element, habe ich, außer vielleicht ein bisschen veränderter Anwurf im Topspin-Aufschlag, nicht gesehen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und deswegen ist es krass. Und deswegen war ich fast ein bisschen, wahrscheinlich bin ich auch deswegen ein bisschen enttäuscht. Nicht ob der Leistung und sonstigen, sondern einfach nur, dass wirklich nichts passiert ist. Weil im Endeffekt haben wir 10 Monate Zeit gehabt. Wir hatten 10 Monate Zeit, Sachen aufzubrechen jetzt, die dann, die nachweislich besser werden müssen, um weiter nach vorne zu kommen. Und das ist nicht passiert. Das ist einfach Fakt. Und das finde ich ein bisschen schade.
Ja, also das muss man so sagen. Ich meine, kann es trotzdem reichen für Olympia jetzt und dann fahren sie dahin?
Keine Frage,
kann Lars reichen, hat nochmal spät in seiner Karriere, wobei er eigentlich, also ich rede jetzt spät in der Karriere, wir rechnen glaube ich alle leider damit, dass Lars vielleicht demnächst dem Profi-Beachvolleyball auch mal den Rücken kehrt, weil er halt Family-Man ist und Papa ist und auch mal was anderes, was Vernünftiges machen will.
Und
fertiges
Chemiestudium hat und sein Doktor
genau
machen möchte und so weiter.
Mehr Geld verdienen kann, wenn er einfach in die Arbeitswelt geht und so weiter. Das ist halt schade, weil in meiner Welt könnte Lars Flüggen auch noch
der
ganz
klar
bis 2024 spielen. Der könnte auch noch bis Ende 30 spielen, mit 40 noch spielen. Geht alles. Aber es wird wahrscheinlich so laufen. Und dann ist für mich auch der Punkt da, klar, das klappt dann meinetwegen. Aber wenn du mir jetzt sagen würdest, dann bilden halt danach Svenny und er ein Team und sind dann halt, ja, Deutschland 2 und werden dann auch immer zu Olympia fahren und so. Das sehe ich halt dann noch nicht. Also sehe ich auch wirklich aktuell überhaupt noch nicht, weil dann das wären dann Dinge, Gott, müssen wir nicht drüber reden, solange es noch nicht der Fall ist, warum das auch potenziell kein geiles Match ist, die beiden zusammen zu tun, aber ja, da muss dann noch ein bisschen was passieren.
Ja, sehe ich genauso, aber ich glaube, das ist, also zu dem Thema werden wir noch irgendwann kommen, im Laufe des nächsten Jahres oder im Laufe der nächsten 16 Monate. So viel steht
eine fest. Interessante Sache, will ich dich mal mit konfrontieren. Ich weiß nicht, ob du mitkommentiert
Freut
hast
mich drauf.
Im Chat hat Leo Körzinger was ganz Interessantes geschrieben. Die meinte dann so, als Nils gerade diese Phase hatte, wo er so unsicher war, hat sie dann geschrieben, also meinte er dann einfach so, ja, große Spieler wissen oft nicht, dass sie so hoch sind und sehen das, also hat dann quasi auch so ein bisschen aus ihrer eigenen Sicht erzählt, weil das bei ihr mit Sicherheit auch der Faktor dann ist und meinte dann so, ja, das ist einem oft gar nicht so bewusst in den einzelnen Aktionen. Man sieht dann erst im Nachhinein auf Bildern und auf Videos, wie hoch man eigentlich wirklich ist. Und also das passt halt zu dem, was wir gesehen haben bei Nils Ehlers. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich meine, du bist jetzt nicht turmhoch, aber du bist ja trotzdem auch 2,06 Meter. Also wie siehst du die Thematik?
Ich weiß in jedem Spiel, welchen Blocker ich oben auf die Finger hauen kann all day long und bei welchem nicht. Das weiß ich seit 10 Jahren. Deswegen sehe ich die Thematik anders. Aber ich glaube, da sind wir auch einfach sehr unterschiedliche Spielertypen. Also ich weiß, seitdem ich 15 bin, auf welchem Blocker ich zur Not, wenn ich eine Stresssituation habe, pack das Ding aufs Netz und ich hau da oben auf die Finger und der Worst Case ist, er kommt hoch zurück oder er ist Tusch aus oder Tusch irgendwie noch gecovert und dann Freeball nochmal oder so. Das weiß man doch. Das weiß man, gegen welchen Blocker man das machen kann und gegen welchen nicht. Das ist, also ich weiß das. Und das ist auch eine Sache von einmal ein Spiel angucken oder einmal die Erfahrung vom letzten Spiel irgendwie mal rückkoppeln. Oder einfach mal ausprobieren. Einmal, Ball ist dicht, oben, den ersten Mal auf die Finger. Wenn der dann direkt zurückkommt, denkst du, oha, der ist im Block höher als ich im Angriff, dann muss ich jetzt was anderes einfallen lassen. So, das kannst du, das mache ich bei neuen Blockern auch immer. So, habe ich bei, immer ein Beispiel, zum Beispiel bei Richie P. Müller, so, habe ich im allerersten Spiel, dichter Ball, habe ich oben auf die Hände geklopft und der wurde zurückgeblockt, zwar nicht runter, aber zumindest zurück auf 7 Meter, wir haben ihn nicht gesichert. Danach habe ich die ganzen anderen Spiele gegen Hans P. Müller immer reingepokt und gesichert gegen ihn. So, das muss man wissen. Das ist ein Lerneffekt, den macht man zur Not auf dem Feld oder aus den Erfahrungen von vorher. Ich hoffe, ganz ehrlich, an alle Blocker da draußen oder überhaupt an alle Angreifer da draußen, einfach mal ausprobieren. Weil wenn ihr eine gute Situation habt und oben auf die Finger haut und der Blocker vermeintlich auch eine leichte Situation hatte und ihr da immer drauf kommt, dann habt ihr einen Lösungsschlag, auf den ihr euch in jeder Spielsituation, wenn ihr gerade in dieser physischen Verfassung seid, auf den könnt ihr euch immer verlassen. Also du jetzt, bei dir ist es nicht so, Dirk, du kannst das löschen. Du kannst löschen. Bei dir gibt's keinen Case, wo du das machen kannst, glaube ich. Also in der Halle vielleicht, aber im Sand schwierig. Sorry, aber ist so. No front. Wie Tommy sagen würde.
No front. Du, werden wir erstmal sehen, wenn wir ab 2:21, wenn Svenny dann weg ist und wir dann auch mal ein Turnierchen zusammenspielen, dann gucken wir mal, dann werden wir uns damit beschäftigen.
Ich hoffe, du weißt, was ich meine, ne? Ja. Aber ist, was ich sehr geil
finde. Ich glaube,
finde,
es geht eigentlich eher darum, also es ist die Kombination aus sehr, sehr hoch sein, aber mit dem Schlagarm keine und mit dem Handgelenk keine hundertprozentige Kontrolle zu haben. Also ich meine, im Fall von Leo Körzinger, die hat ja inzwischen das ja wirklich perfektioniert, gerade auf nationaler Ebene.
Ja, das stimmt.
Diesen Schlag auf 7-8 Meter wirklich konstant einfach über den Block von fast jeder zu gehen. das macht sie ja großartig. Und auf der Welt klappt das ja auch noch gegen eigene. Natürlich dann nicht gegen eine Sarah Pavan, heißt ja, ich sag mal Paven gesagt, aber ihre Partnerin hat jetzt Pavan gesagt oder
stimmt,
so. Von daher müssen
Pavan,
wir damit aufhören.
Sogar mit so einem langen A, ja, stimmt.
Ja, von daher müssen wir, ja, dann klappt das dann irgendwann nicht mehr. Aber ich bin mal gespannt. Also klar, du hast recht, es ist halt nicht so leicht zu sagen, ja, Nils, dann hau doch mal den Ball da jetzt immer dahin, wenn das dann ein, zwei, naja. Bin einfach gespannt, wie es weitergeht und was da noch kommt. Ja, sind sie trotzdem in der Lage, wenn Lars Flüggen sich da wieder in den Rausch spielt und Nils immer gut aufschlägt und gut blockt und so? Ja, klar sind sie. Ich meine, Lars, die haben ja auch fast das Turnier gewonnen. War ja auch mein Tipp vorher, haben Tole Wickler in einem hochklassigen Spiel geschlagen und Lars war noch nicht mal am Limit. Also der war phasenweise wieder genial, aber war der jetzt irgendwie konstant in der Nähe von 100%? Auf gar keinen Fall, sogar noch relativ weit davon entfernt. Von daher, es ist wie immer Meckern auf sehr hohem Niveau, aber wenn man halt diese Physis mitbringt, und das ist ja sogar so eine konstante Physis, würde ich mal sagen, weil wir nicht von so einem verrückten Slenderman sprechen, wir sprechen einfach von einem austrainierten, also nicht austrainiert, aber von einem Brocken, von einem Körper, den guckst du dir an und sagst, ja, der funktioniert, der wird im Zweifel auch nicht kaputt gehen.
Nee,
der funktioniert so mit zwei Zehen. Und dann erwartet man einfach ein kleines bisschen mehr.
Ja, ich glaube, das ist eine schöne Zusammenfassung. Ohne dass da jetzt die ganzen Nils Ehlers-Liebhaber, ich verstehe euch alle und das soll auch wirklich kein Hate sein. Das ist einfach nur im Sinne des Sports, hatte ich einfach gehofft, dass da ein, zwei Sachen aufgebrochen werden, um ein Stück weiterzukommen. Das ist nicht passiert.
So, ja. Tole Wickler, polnischer Einfluss. Martin Oleniak, 2012 bis 2016, Cheftrainer der polnischen Herren gewesen. Wir wissen eigentlich alle, wie unter anderem Kantor Losiak und auch ein, zwei andere polnische Teams gespielt haben.
Ja.
Geiler Scheiß. Geiler Scheiß, Kombis, Tempovarianten und wir haben jetzt da ein bisschen was von gesehen.
Ja.
Clemens Wickler, der dann mal faked, dass er Kopf geht, vorne einen Meter bekommt. Julius Tole, der mal ein Tempo außen bekommt. Wie siehst du es? Wie viel ist da vielleicht jetzt sogar akut Schwachsinn? Wie viel kann das potenziell anlocken für die beiden?
Das ist gar kein Schwachsinn. Das ist einfach gut. Also das ist, weil die auch in den ersten beiden Kontakten so stabil geworden sind, auch Julius im Zuspiel so stabil ist, dass man genau, was willst du denn sonst noch trainieren? Willst du all fucking day long denselben Standard-Halbpass spielen? Also 1 Million Mal im Training, in der Vorbereitung, dann hast du Zeit, diese Sachen nochmal auszuprobieren. Und ob sie die dann in entscheidenden Phasen spielen oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Aber dass sie das jetzt mal ausprobieren und mal gucken, wie die Quoten sind und ob man das im Spiel umsetzen kann, ist genau das Richtige. Sich da andere Optionen dann da irgendwie zu erspielen oder was auch immer. Aber wenn mal eine Phase ist, ich meine, dafür sind ja Jürgen und Clemens nicht bekannt, dass sie 3, 4 in Folge fressen. Aber wenn es mal so ist, wenn so ein Alisson oder so ein Anders Mohl oder so mal einen guten Read auf dich haben im Block, dann musst du die halt bewegen. Und dann ist es genau mit solchen Varianten eine Lösung, aus solchen Spielsituationen rauszukommen. Deswegen fand ich, da siehst du halt, da hat sich jetzt irgendjemand Gedanken gemacht, das wird sicherlich auf Martins, ich will nicht sagen missgewachsen sein, aber der Bundestrainer hat da einfach genau jetzt den nächsten Schritt drauf. Wir sind jetzt in den beiden Basic-Kontakten so gut, wir haben einen Standard kreiert und jetzt müssen wir, Option A haben wir, jetzt brauchen wir Option A,5, A,7, A,8 und so weiter und so fort. Und genau, also da finde ich, ist genau richtig. Also hat mir wirklich, als ich das, ich habe es jetzt nicht so oft gesehen, weil ich auch nicht so viele Spiele von denen kommentiert habe. Ich bin da irgendwie so durchgeschaffelt immer bei denen. Aber das hat mir wirklich Freude gemacht, dass die jetzt diese Optionen spielen. Da bin ich gespannt, wie sie es einsetzen, wenn es da wirklich im Wettkampf dann losgeht. Aber da bin ich mega Fan von. Oder habe ich jetzt, bist du da nicht Fan von? Doch, nee, oder?
Ich bin auch Fan von. Also ich glaube, dass es akut dazu führen kann, dass wenn sie es in einem Spiel zu oft machen. Also gerade auch dieser Tempo außen bei Julius hat dann, der ging dann schon relativ oft in die Hose, da wird er keine gute Quote gehabt haben, aber das sind trotzdem Dinge, die mir gut gefallen, auch perspektivisch. Also da gehe ich auf jeden Fall voll mit und dann hast du ja wieder den Switch zurück. Aber ich denke auch, dass das vor allen Dingen darum geht, der Spielstil wird ja auch irgendwann dann mal ein bisschen ausrechenbarer, beziehungsweise die Teams werden sich schon auch nochmal anders auf Tole Wickler vorbereiten, nachdem sie das jetzt 2 Jahre miterlebt haben und die auf höchstem Niveau bewiesen haben. Also bisher wurde denen der Zahn so halt noch nicht so wirklich gezogen. Also wir erinnern uns an der WM und dass einfach immer wieder dieser normale Turmpass mit den Varianten, die sie dann halt haben im Angriff, und Clemens ist ja eh wahnsinnig variabel, Julius Tole dann halt da mit seinen interessanten Lösungen, nennen wir es einfach mal so, mit seinen Signature-Bällen. Und das ist halt, glaube ich, dann nur richtig. Vor allen Dingen auch bei Julius zu sehen, ganz, ganz klar der Fokus, der soll öfter auf den Ball hauen. Der soll härter auf den Ball hauen, der soll öfter auf den Ball hauen. Und das war einfach interessant zu sehen.
Das ist jetzt keine Passvariante, aber ja, ist auch eine gute, zu sagen, in so einem Turnier, ey, wir müssen was ausprobieren, wir wollen nicht unter ein Mindestniveau fallen, ihr wollt am Ende die Spiele gewinnen, aber Julius, du haust jetzt mal öfter zu und Clemens, geh mal deine Laufwegvariation. Ja, ist doch gut, ist doch genial. Die haben einen guten Volleyball gezeigt, haben in einem guten Spiel Halbfinale verloren, scheißegal. Keiner sagt, Tole Wickler sind nicht fit, keiner sagt irgendwas, man hat gesehen, dass sie outstanding Skills haben, sie haben ein paar Sachen ausprobiert, haben 4 Spiele gemacht, haben sich im deutschen Publikum präsentiert. Tole Wickler am Wochenende für mich, trotz dessen, dass sie nicht gewonnen haben, also auf jeden Fall einer der Gewinner des Wochenendes.
Positiv.
So klar, die
also
Story
auf
ist
gar keinen Fall negativ. Auf gar keinen Fall negativ.
Sehe ich ganz genauso. Ja,
muss man deswegen, auf jeden Fall so auch sehen. Und ich glaube, vielleicht wird es auch im Zweifel daran liegen, dass Sie jetzt öfter schon mal gehört haben, dass ich mal sage, ich gucke Ihnen nicht so gerne zu. Von daher, dass sie jetzt so ein bisschen genau die Elemente machen, genau die Elemente, die mir halt gut gefallen, das wird sehr sicher dran liegen, denke ich.
Willst du dir jetzt so einen Prozentpunkt bei Tole Wickler Spielstil aneignen?
Ich habe überall Aktien drin inzwischen. Ich habe überall Aktien drin. So eine kleine Aktie habe ich auch da, glaube ich, jetzt drin.
So ein Schwachsinn. Das ist die Dirk Funk'sche Traumwelt, Alter. Nee, bleib ruhig in dem Gedanken, ist okay. Ist okay.
Ich krieg immer noch 10% von eurem Salär von der Beachliga.
Du kriegst 10%.
Ja, haben wir ausgehandelt. Ja,
von Sven, na klar.
Ist gut, auch noch Sven für die Friseurtermine. Der muss ja auch mal wieder dringend. Ja,
da musst du immer auch noch mal eine dicke Rechnung. Was nimmst du für so eine Glattrasur?
Boah, das ist ja eher Landschaftsgestaltung, was ich da mache. Genau, das fühlt sich an, als ob ich mit der Heckenschere unterwegs bin bei diesem Afro.
Ja, und trotzdem Starfriseur. Also Starfriseur-Multiplikator und Landschaftsgestaltungsmultiplikator rein heißt so ein...
Dann sind wir, glaube ich, bei 200 Euro oder so ungefähr.
Ja, 200 hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Mhm. Hätte ich auch gesagt, ja.
Aber ja, das kann er sich ja leisten, bei all dem ganzen Erfolg, den er da hat. Mhm. Ja, von daher, das ist ja so. Ansonsten, letzter Takeaway, hatte ich live on air schon gemacht. Im Nachhinein gebe ich zu, auch in unserem Ranking habe ich Paul Becker ein kleines bisschen unterschätzt. Also erstmal liebe Grüße nochmal an Paul, war auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass er da zu uns ins Zelt gekommen ist und da sehr, sehr offen gesprochen hat, in alle Richtungen. Paul auch einer, der da hinsetzt, das ist halt immer, da hat er einfach eine gute Art. Er setzt sich dahin, sagt, ey, ich finde auch, und dann halt auf dieser Basis so, ich finde ein paar Sachen, die ihr macht, nicht gut, aber ich finde die paar Sachen, die ihr jetzt hier auch macht, richtig geil. Halt da gut differenzieren zu können, nicht wegen der einen Sache direkt sagt, nee, das fällt jetzt bei mir aus dem Raster, deswegen bin ich jetzt raus und gebe einer Ein-Sterne-Bewertung. Nein, das einfach abwägen zu können und im Großen und Ganzen zu sehen, ey, er ist ja auch so ein Verfechter davon, dass Konkurrenz A erstmal immer gut ist, dass B bei Beachvolleyball sich vielleicht noch ein bisschen was mal ändern muss, perspektivisch wieder. Und das war gut. Und sportlich, muss ich zugeben, habe ich ihn da ein kleines bisschen underrated, weil an diesem kleinen Beispiel mal wieder zu sehen, der macht schon viel sehr gut, der Paul. Das muss man wirklich schon sagen. Profitiert er von seinem Partner? Und ist das einfach so ein Match made in heaven für ihn, da mit Jonas Schröder Sideout zu spielen und so weiter? Mit Sicherheit, aber trotzdem, im Nachhinein hätte ich ihn da ein, zwei Spots nach oben geholt wahrscheinlich und im Nachhinein mit Sicherheit auch von den Danjon gesetzt, das muss ich zugeben.
Aha, mal guck mal. Den Take, okay, finde ich gut, dass du
das jetzt auch mal Fehler zugeben,
ist ja auch so. Nee, ist ja auch so. Ist ja auch alles gut und ich fand es auch, wie gesagt, mega geil, dass er sich da so hinsetzt und so offen spricht. Wusste ich, dass Paul das so macht, ich wusste nur nicht, in welcher Richtung er das uns gegenüber macht, aber das ist doch jetzt schön zu wissen, dass wir da. Ey, und nochmal, ne, das ist auch jetzt für alle nochmal da draußen, weil ja am Ende auch wieder am Wochenende viel Politik wieder war, will ich gar nicht mehr drüber reden, habe ich echt keinen Bock mehr drauf, kostet mich nur Zeit. Aber dieser Ansatz zu sagen, ey, wir finden nicht alles gut, was ihr macht, aber die zwei, drei Sachen, da sollte man dranbleiben und die zwei, drei Sachen finde ich scheiße, ist okay. So, ist okay für
komplett
uns. Weißt du? Ja. es ist okay. Es ist wirklich alles in Ordnung, aber wegen einer Kleinigkeit oder wegen einer Sekunde on stream 100 Stunden in der Woche oder 100 Stunden im Monat Content zu verteufeln, ist einfach dumm, ne? Muss man ehrlich sagen, ist wieder Kleindenken, aber gut. Wir hatten so eine harmonische Episode. Ich will da gar nicht tiefer reingehen.
Mach doch mal jetzt mal den harmonischen Deckel auf diese Episode, bevor wir noch irgendwie Sachen pluggen und einen Ausblick geben. Machen wir da nochmal, mach doch mal eine 5-Sterne-Bewertung. Komm, darauf hätte ich jetzt mal Bock.
Victoria Marie hat einfach mal gönnen, 5 Sterne, weil das hier der entspannteste und beste Volleyball-Podcast von zwei sympathischen Kerlen ist, die einfach mal Real Talk machen und sich nicht verstellen. Verstehen und übermitteln Beachvolleyball auf einem geilen Niveau, macht einfach Spaß zuzuhören. Gönnt denen einfach mal, weil sie haben es sich echt verdient. Vielen Dank, Victoria Marie. Das ist, das geht runter wie Öl. Wie auch alle anderen 5-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcasts. Das ist jetzt wieder aufgelaufen. Das ist gut. Und es war mir wieder, diese Woche war es wieder sehr schwer, die beste da rauszusuchen. Ich glaube, also die Tendenz geht dahin, wenn ihr versaute Insider und Sonstiges da reinschreibt, dann würde ich wahrscheinlich eher ein Screenshot machen und das hier vorlesen, weil ihr seid alle zu nett und sauber in euren Bewertungen. Ihr könnt da ruhig mal, die habe ich jetzt genommen, weil da jemand schreibt, wir sind einfach sympathische Kerle. Das fand ich sehr gut, ja, vor allem von einer Dame. Da habe ich auch selten gehört, dass wir beiden sympathische Kerle sind. Ich meine, dass du schon mal als sympathischer Kerl bezeichnet wurdest, glaube ich, in meinem Leben eher selten, muss ich dazu sagen. Deswegen, haut weiterhin diese 5-Sterne-Bewertung raus, die helfen uns auf jeden Fall. Und ich wollte mich auch nochmal bedanken für diese rege Zuschauerschaft jetzt an den Wochenenden. Weil, also erstmal der Zuspruch, den ihr uns jetzt über den Podcast gibt, das sind die Download-Zahlen, die wir anfangs angesprochen hatten. Aber auch diese rege Zuschauerschaft, die wir schon, ich meine, wir gehen da zu so einer unchristlichen Uhrzeit, samstags morgens um 9 Uhr ist irgendwas online und plötzlich sind da direkt wieder 3000 Leute und nach einer Stunde irgendwie 5000 Leute online. Ja. Das ist schon geil. So, und deswegen möchte ich mich an der Stelle einfach mal bedanken, wie ihr das supportet, weil das ist, ohne jetzt wieder Politik machen zu wollen, das schlägt Wellen, wenn wir da weiter dranbleiben und unsere Hörerschaft, die Trooper alle, die Trooper, das finde ich übrigens gut. Ja, die Trooper alle schön zusammenhalten und ihr jeder jedes Wochenende nochmal einen Trooper mitbringt. So ungefähr. Das finde ich schön. An der Stelle mal, ich glaube im Namen aller mal einen lieben Dank. Das ist cool. Das macht immer mehr Spaß. Deswegen 100%. War das Wochenende auch so rund. Du hast eine 9 gegeben am Wochenende.
Ja, das war echt gut. Du sahst ja auch am Ende meines so, ja, das war schon fast nervig gut. Kann jetzt gar nicht groß rummeckern. Es gab so ein, zwei kleine Punkte vielleicht, aber ansonsten, ja, das war schon ein sehr rundes Wochenende. Ansonsten, ey, damit Martin nicht traurig ist, nochmal appellieren, alle, die jetzt zuhören, es werden wirklich die allerwenigsten sein, aber mit Sicherheit noch ein paar hundert, die dem Kanal immer noch nicht folgen, weil, keine Ahnung, vielleicht immer noch nicht ganz verstanden, aber selbst so eine kleine Sache ist wichtig. Also bei allen Diskussionen um Zahlen und Quoten wird ja selbst bei unseren Zahlen dann irgendwie gesagt, ja, das ist ja irgendwie ein bisschen komisch, weil XY, wobei Twitch ja einfach 100%ige Transparenz ist. Also ehrlichere Zahlen als bei uns wirst du halt nie finden. Und statt dann sagen zu müssen, wir hatten irgendwie im Peak 7.000, 8.000 Zuschauer, ist es ja auch schon mal ganz nett, bald sagen zu können, ey, wir haben 20.000 Follower, die Beachvolleyball gerne gucken, kreiert auf unserem Twitch-Account. Von daher, da fehlen jetzt irgendwie noch 3.500. Also alle, die jetzt noch wirklich noch kein Follow unterlassen haben, das bitte jetzt einmal machen. Und ja, wär doch schön.
Ja, das wäre sehr schön. Das wäre eine ganz hervorragende Entwicklung. Wir haben ja noch ein paar Wochen und irgendwann kriegen wir uns alle zusammen. Und dann sind wir schön in diesem Rhythmus, dass wir am Wochenende zusammen Beachvolleyball gucken. Wir reden drüber, ihr hört zu, schreibt rein, wenn wir Scheiße erzählen, macht euch über uns lustig. Und parallel gucken wir einfach schönen Sport in den nächsten Wochen. Da freue ich mich drauf. Und am Wochenende, um mal einen Ausblick zu machen, sehen wir meine Schwester wieder. Bin ich auch mal gespannt.
Ja, alle Prognosen und alle Tipps machen wir am Freitag, wenn der Stream dann wirklich beginnt. Also schaffen wir jetzt nicht mehr, wird spannend, wir sehen keine Top 8, wir sehen eine Top 12.
Ich wollte nur jetzt mal pluggen, dass die Olympiasiegerin am Wochenende bei uns zu sehen ist, direkt am Freitag, zweimal. By the
way, für die sie selber schuld ist, also das wird richtig gut. Von daher, freut euch drauf.
Kira Walkenhorst im Stream bei Drops 4, einfach einschalten.
Ja, gut. Ja.
Das ist das.
Dann sehen wir uns am Freitag wieder, wenn es wieder heißt, Trooper sind alle wieder am Start. Und am Montag hören wir uns dann wieder, wenn es wieder heißt, ohne Netz
und sandigen Boden.